Lost and Found. Found and Lost and Lost Found.
Hallo und willkommen zur November-Ausgabe von Lost and Found, hier auf der 95.8 bei Radio Z. 120 Minuten lang erwarten euch heute Poetinnen und Poeten des U20 Franken-Slams. Der hat Anfang Oktober stattgefunden in Würzburg im Zentralkino. 9 Poetinnen und Poeten durften antreten, um ihre Heimat-Slams oder Städte zu vertreten. Und auch der Meister des vergangenen Jahres durfte nochmal antreten, um seinen Titel zu verteidigen. Auch eine Featured-Poetin war am Start und moderiert wurde das Ganze von Pauline Füg und Manfred Manger. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an die Poetinnen und Poeten fürs zur Verfügung stellen ihrer Texte und viel Vergnügen beim Zuhören. Lost and Found mit 120 Minuten U20 Franken-Slam. Im Studio Mikrofon und Technik Chris.
Herzlich willkommen zum U20 Franken-Slam im Rahmen der Zellerauer Kulturtage. Macht nochmal einen Applaus dafür, dass ihr da seid. Zu meiner Linken, der fantastische Manfred Manger, Erfinder des U20 Franken-Slams. Wann war der zum ersten Mal in?
2009 in Schweinfurt, 2010 nochmal wiederholt und dann auf die Reise geschickt.
So sieht es aus. Und heute sind wir hier. Einen großen Applaus für Manfred Manger.
Und einen nicht minder starken Applaus neben mir, die bezaubernde Pauline Füg, die diesen Franken-Slam für Würzburg hier vor Ort organisiert hat.
Ja, besser kann es nicht sein. Wir sind hier, die Poeten und Poetinnen sind hier da vorne und ihr seid hier. Fantastisch. Was passiert denn heute eigentlich?
Ja, das fragen wir mal in die Runde. Hier passiert ja ein Poetry Slam, ob überhaupt jeder weiß, was das ist. Manche sind ja selbst bei überregionalen Meisterschaften zum ersten Mal da, weil gerade das anzieht. Wer sieht denn, erlebt denn heute Abend zum ersten Mal einen Poetry Slam? Der möge sich mal die Hände hochheben, wenn ihr wisst, euer Nachbar lügt, dann knufft den mal so in die Seite, so oh, macht.
Wer kennt denn Poetry Slams? Wer war denn schon mal auf einem?
Hui.
Die Mehrheit, wow. Und ja, wer hatte gerade keine Lust, sich zu melden? Da hinten.
Zwei ehrliche Menschen.
Sehr gut, so soll es sein. Das heißt, ein Poetry Slam ist ein moderner Dichter- und Dichterinnenwettkampf. Diese Poeten, Poetinnen treten heute gegeneinander an und es geht um was? Es geht um einen Titel, nämlich wer ist denn der oder die beste fränkische Poetry Slammerin im Bereich der unter 20-Jährigen? Magst du was zu unter 20-Jährigen erklären?
Ja, U20, unter 20, da gibt es eigentlich kaum etwas zu erklären, außer, dass es mal so als Projekt begonnen hat und inzwischen so stark ist, dass auch eigene, nicht nur Regionalmeisterschaften, sondern auch Landesmeisterschaften und selbst deutschsprachige Meisterschaften in dieser Kategorie ausgetragen werden, die ja nächste Woche schon sind. Manche fahren da auch hin, wo dann sogar 4 Tage lang 60 Poeten aus dem deutschsprachigen Raum um den nächsten Titel oder den höchsten Titel in dieser Kategorie.
Genau, man darf nicht älter sein als 20. Es sind quasi die Stars von morgen, die heute schon die Stars von heute sind. Das heißt, ihr seht die zukünftigen Literatur-NobelpreisträgerInnen. So, die sitzen da vor euch.
In den Startlöchern.
Genau. Und wenn man beim Poetry Slam auftritt und speziell wenn man heute auftritt, gibt es 3 Regeln, die man beachten muss.
Genau, jeder Wettkampf hat ja seine Regeln und hier ist natürlich die wichtigste und erste Regel: Jeder Text muss selbst geschrieben sein. Also aus Omas Tagebuch vorlesen geht nicht, es sei denn, man ist die Oma selbst, aber das erkennt ihr, die wäre ja dann Ü20.
Genau. Die zweite Regel ist das Zeitlimit. Wir haben heute ein Zeitlimit von 6 Minuten. Das heißt, ich sitze hier mit meinem Handy und stoppe und sobald jemand von den Slammern und Slammerinnen überschreitet, wird er freundlich oder sie freundlich vom Mikrofon weggeschubst, darf Stage diven nach oben und dann ist der Auftritt vorbei.
Ganz genau. Und wenn du das nicht alleine schaffst, helfe ich dabei nach. Und dann haben wir natürlich noch eine Regel, nämlich es sind zwar alle Textarten erlaubt, jedes Genre, jeder Inhalt, aber dazu außer dem eigenen Blatt Papier, wenn man es nicht frei vortragen will, keinerlei Hilfsmittel. Wer also einen Text über einen Hamster schreibt, das ist völlig okay. Wenn er dabei einen Hamster auf der Schulter sitzen hat, ist das nicht mehr okay. Unsere 2 Bautmanager, eine junge Dame, ein junger Herr haben 7 Juroren ausgesucht, Jurorinnen und Juroren natürlich. Die können mal kurz die Tafeln hochheben, dann sehen wir schon mal, wo die so grob sitzen. 3, 4, 5, 6.
7,
hier, genau. Also 7 Jurorinnen wurden gefunden.
Ganz wichtig für euch. Ihr seid nämlich total wichtige Personen heute. Ihr müsst unbedingt nach der Pause wiederkommen. Ja? Also nicht sagen, oh sorry, die Oma hat mich noch zum Kaffeetrinken eingeladen oder der Hund muss Gassi. Wir brauchen euch heute, den ganzen Slam. Und ihr habt folgende Aufgabe. Ihr habt das gerade auch schon erklärt bekommen. Auf euren Jurytafeln stehen Noten von 1 bis 10. 1 bedeutet, der Text ist so furchtbar schlecht. Warum tritt dieser Mensch hier überhaupt an? Ja, warum geht er nicht nach Hause und lernt Physik, wenn er noch zur Schule geht und unter 20 ist? Warum schreibt der Gedichte, um Gottes Willen? Ja?
Fraglich wäre dann auch, wie der überhaupt bis hierher kam zu den regionalen Meisterschaften. Man weiß es dann einfach nicht, man versteht es nicht. Das Mittelfeld, das wäre dann, ich gehe gleich wegen höher, so eine 3 wäre halt so, okay, gerade so 6 Minuten, gut, dass es ein Zeitlimit gibt. 5, das wäre so das untere Mittelmaß.
Das wäre okay, aber man kann irgendwie schon noch sich ein Gedicht oder eine Geschichte vielleicht ein bisschen anders vorstellen. Vielleicht verspricht er sich auch manchmal oder irgendwie, keine Ahnung, hustet die ganze Zeit. Ja? Irgendwie ist der Auftritt auch nicht ganz stimmig. Und ab 7, 8, 9 Punkte merkt man dann schon, wow, das hat Substanz, da ist richtig was dahinter. Das ist ja der Wahnsinn. Wieso geht der überhaupt noch zur Schule? Ja? Warum nicht vielleicht irgendwie schon am Literaturinstitut in Leipzig? Man ist flippt quasi aus.
Buchmesse ist eigentlich bald, tritt da
Frankfurt, auf. Buchmesse nächste Woche. Und dann gibt es natürlich, das ist das Allerbeste, die grandiose 10. Und 10 bedeutet?
Fahr hin zur Buchmesse, bedeutet das. Ja, oder dir droht Kindesentführung, zumindest U20-Entführung, weil du mir den Text jeden Abend vorlesen sollst am Bett, weil er mich so berührt hat. Oder während ich auf der Couch sitze und ich dieses Theater jeden Abend erleben will, diesen Text hören will, spüren will.
Man ist begeistert, man flippt aus. Man hat vielleicht noch nie über ein Tattoo nachgedacht, aber jetzt möchte man diesen Text ins Gesicht sich tätowieren. Ja? Das ist quasi eine 10. Und die Jury darf nach jedem Vortrag den Text bewerten. Wir zählen dann immer bis 3. Ganz wichtig, alle Tafeln müssen gleichzeitig nach oben, damit ihr nicht voneinander abschauen könnt. Wir üben das dann später auch nochmal. Und dann zählen wir das zusammen und wir streichen 2 Wertungen.
Ganz genau, denn es könnte sich ja, auch wenn sie aus anderen Städten kommen, heimlich irgendwelche Leute mitgeschlichen haben, zum Beispiel... Ja, dass einer immer das Pausenbrot von der oder ihm geklaut hat und jetzt kommt die Rache, dir zeige ich's, heute Abend versaue ich dir den Auftritt und deswegen immer eine 1 nur gibt, dann würde die gestrichen werden.
Ja, oder es ist der Ex-Freund
oder umgekehrt. Und genau.
Man ist noch im Liebeskummer oder so.
Oder eben der Freund und er hat gelogen, weil unsere Bautmanager fragen natürlich immer, kennt ihr da jemanden? Und der lügt einfach und sagt, nö, und dabei ist es die große Geliebte.
Genau.
Die große Geliebte.
Und man streicht auch noch.
10, 10, 10, nein.
Genau, also höchste und niedrigste Wertungen werden gestrichen, damit wir so ein schönes Mittelmaß haben. Und dann wird das zusammengerechnet. Wir haben in der ersten Runde 7 Personen. Davon kommen die beiden mit den höchsten Wertungen ins Finale. Und nach der Pause wird dann noch eine weitere Person ins Finale gewählt. Und dann gibt es ein Finale. Ganz einfach eigentlich.
So einfach ist das.
Haben wir noch was vergessen?
Eigentlich
nicht. Wir können ja mal unsere Feature-Artistin dann schon mal hochklatschen.
Denn der Erste hat es ja immer am schwersten. Ja, und damit er es nicht so ganz schwer hat, ist es überhaupt ein der oder eine die? Ich sehe es gerade.
Es ist eine die.
Die Reihenfolge wurde ja gelost. Ne? Und die hat es immer am schwersten, die Erste. Und damit es ein bisschen einfacher ist, haben wir ein sogenanntes Opferlamm, einen
Feature Poem. Eine Vorband quasi.
Genau, die eure Herzen für diese Kandidaten, die hier stehen, für diese 10 oder noch sitzen, öffnet.
Genau, sie tritt außerhalb des Wettbewerbs an und kommt aus Erlangen und wir werden schon mal üben, denn ihr anderes Publikum, die ihr keine Jurytafeln habt, ihr dürft natürlich die Leute mit den Jurytafeln beeinflussen und so laut klatschen, wie ihr denkt, dass die Wertung sein soll. Wie würde denn so ein Ein-Punkt-Applaus klingen? So ein bisschen, okay,
so.
Ja, genau, das reicht schon, ja.
Ich werde dann die therapeutische Arbeit danach übernehmen, glaube ich.
Ja, ich auch. Wie würde denn so ein 2-Punkte-Applaus klingen?
Gut, ich denke, wir gehen mal so hoch auf 4, weil das müsste schon ein Ausreißer sein, heute bei den fränkischen Meisterschaften.
Ja, da kann es ruhig schon ein bisschen lauter sein, genau. Mein 4-Punkte-Applaus. Also das war ja schon solide. Ihr dürft ruhig ein bisschen mehr, da hinten ist noch welche. Keiner klatscht, alle beten.
Respekt ist wichtig. Also diesen Respekt haben, glaube ich, heute fast
genau.
alle verdient.
Also Respekt wird hier jedem und jeder gezollt, die sich einfach auf die Bühne trauen. Wie klingt denn ein 5-Punkte-Applaus?
Ja, das ist solide, genau, das hört sich gut an. Wir gehen mal in den unteren guten Bereich, 6 Punkte. Da ist schon so ein bisschen Freude und Liebe dabei.
7 Punkte, da ist schon ein bisschen, man ist begeistert, ja, vielleicht jubelt auch einer.
Wir gehen hoch zu den 8 Punkten, das ist schon so ein guter Text, genau. Da kriegt man schon so ein Schweißperlen ein bisschen.
Wir klingen in 9 Punkte.
Ja, und die Dame, die jetzt kommt, war vor 2 Jahren selbst U20 Franken Championess. 10 Punkte bitte für
Lara
Emma. Jawohl.
Standing Ovations schon vor dem ersten Text. Sehr schön. Einen wunderschönen guten Nachmittag oder was auch immer das gerade so als Tageszeit zählt. Ich wurde neulich gebeten, einen Text zum Thema Martin Luther zu schreiben, weil dieses Jahr hier ja so voll krass Reformationsjubiläum ist. Und ich habe dann mal so ein bisschen drüber nachgedacht, boah, dieser Luther, und habe mich mit ein paar Leuten unterhalten. Und jetzt gibt's halt die Menschen, die sagen, war ein super krasser Typ, hat voll was Gutes gemacht. Und dann gibt's Menschen, die sagen, naja, hat schon auch ein bisschen rassistischen Mist gebaut. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, wir können uns darauf einigen, er hat irgendwas gemacht. Und das hat dafür gereicht, dass man heute über ihn lernt in Religion und in Geschichte. Und das muss ja dann irgendwie bewegend sein. Und damit kann man sich auch beschäftigen. Und der Text dazu trägt den Titel Spuren. Ich habe mir schon immer den Kopf darüber zerbrochen, ob Menschen, die in die Geschichte eingehen bzw. die Geschichte schreiben, eigentlich super besonders sind. Also ob so ein Luther oder eine Jeanne d'Arc oder ein Einstein oder eine Marie Curie wirklich mega schlau oder begabt oder wenigstens schön oder sonst was waren. Und zwar so sehr anders und vor allem natürlich krasser als die anderen, dass diese Andersartigkeit allein Spuren hinterlassen hat. Oder ob diese Leute am Ende gar nicht mal so abnormal heftig waren, sondern eher Glück hatten und diesen einen besonderen Moment erwischt haben, in dem genau das, was sie so getan haben, eben funktioniert hat. An sich war dieser Martin Luther ja eigentlich auch nur ein Jurastudent, der bei einem Gewitter doof genug war, sich unter dem einzigen Baum weit und breit unterzustellen. Irgend so ein Kerl, der es für eine ganz großartige Idee hielt, sich selbst den flippigen Namen Junker Jörg zu verpassen. Und der allen Ernstes bis an sein Lebensende behauptet hat, dass er seine Inspiration vom Heiligen Geist höchstpersönlich auf dem Klo überbracht bekommen hätte. Klingt jetzt ja nicht unbedingt nach der allerhellsten Glühbirne am Kronleuchter. Und dann hatte Martin noch diesen Faible für Latein und stand wohl sehr darauf, Texte aus dem Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen. Jeder traumatisierte Lateinschüler wüsste spätestens hier, dass dieser Luther wohl doch anders als alle anderen gewesen sein muss. Irgendwie hat ausgerechnet dieser Typ es dann geschafft, mal eben eine Weltreligion zu begründen, indem er einer anderen Weltreligion widersprochen hat, die unter den bis dahin coolsten Kids im Klostergarten ja doch recht beliebt war. Wenn man mal darüber nachdenkt, gibt es ja verflixt viele Faktoren, die in so eine spontane Weltreligionbegründung mit reinspielen. Manch ein Verehrer des fliegenden Spaghetti-Monsters müht sich bis heute daran ab. Wenn zu Luthers Zeiten nicht eh schon alle ganz schön unzufrieden gewesen wären mit der Welt und Reformation nicht irgendwie en vogue gewesen wäre, wäre das mit der Kirchenkritik ganz schön knifflig geworden. Dann war da noch das krasse Glück, dass ein Dude namens Gutenberg zufällig den Buchdruck erfunden hat und Luthers Freiheit eines Christenmenschen relativ einfach produziert und vervielfältigt werden konnte. So ein Bestseller ist eben doch einfacher zu erreichen, wenn man erstens nicht alles von Hand abschreiben muss und es zweitens noch keine anderen Bücher zu kaufen gibt. Das mit der deutschen Bibel war tatsächlich keine bahnbrechend neue Idee. Vor Luthers Übersetzung gab es bereits 14 verschiedene deutschsprachig gedruckte Bibelausgaben. Nur war der gute alte Maddin so gewieft, das alles nicht akademisch und hochdeutsch anzugehen, sondern den Leuten aufs Maul zu schauen und die Sprache der Bauern auf dem Markt und des Weibs in der Gasse nachzuahmen. Also quasi den Slang der Homies im eigenen Ghetto zu verwenden. Shahak Shapira verfolgt momentan eigentlich exakt das gleiche ehrenwerte Prinzip mit seiner Bibelübersetzung in die sogenannte Fong-Sprache unter dem Titel Hallo, Ibims, eins holige Bimbel. Nur würde ich mal ganz gewagt behaupten, dass Shapira damit wohl eher nicht in die Geschichte eingehen wird. Auch Luther wäre heute mit 95 provokativen Kommentaren unter einem Facebook-Post der katholischen Kirche oder 95 gewagten Aussagen in einer Snapchat-Story vermutlich nicht allzu lange im Gespräch geblieben. Wahrscheinlich hätten ein paar wütende Facebook-User mit bedrohlich übermotivierten Sprüchen auf ihren Profilbildern und Namen, die sich nur rückwärts richtig lesen lassen, sich ordentlich in den Kommentaren beschwert. Die ganz Harten unter ihnen hätten zu den richtig heftigen Mitteln gegriffen und kurzerhand mit einem wütenden Emoji auf Luthers Aussagen reagiert. Mindestens jeder Dritte hätte wahlweise Lügenpresse oder Propaganda geschrieben, selbstverständlich mit massenweise Ausrufezeichen verstärkt, und schließlich würde Luther von der Facebook-Seite der katholischen Kirche geblockt werden, wie das nun einmal alle super seriösen, vertrauenswürdigen, kompetenten Social-Media-Auftritte mit kritischen Stimmen tun. In einer Zeit, in der es so ziemlich jedem möglich ist, mit Inhalten verschiedenster Art an die Öffentlichkeit zu gehen, ist es eben wahnsinnig schwierig geworden, noch mit irgendetwas aufzufallen, geschweige denn etwas zu bewegen. Es gibt eigentlich keine Meinungen, Aktionen und Dinge, die nicht irgendjemand vor einem gesagt oder gemacht hat. Der treue Anhänger der Generation Y fragt sich also zu Recht, wie soll ich denn da heute noch begeistern? Wie kann ich provozieren? Habe ich persönlich überhaupt noch Chancen, Spuren zu hinterlassen? Denn wer sind denn die Menschen, die in unserer Zeit noch die Massen bewegen? Ist Bibis Beauty Palace mit seinen wachsenden Fanmassen etwa der Protestantismus des 21. Jahrhunderts? Und macht das Bibis Song How It Is mit dem vielschichtigen Text Wap, Babarada, Wap, Wap, Wap dann zum Grundstein der modernen Kirchenmusik? Oder ist am Ende gar Bushido der Martin Luther unserer Zeit? Es ist mittlerweile jedenfalls einfacher geworden, riesige Menschenmassen dazu zu bekommen, ihre Arme stumpf im Takt irgendeines billig produzierten Rap-Titels zu bewegen, als ihre Fäuste zu ballen und auf einer Demo zu Parolen in die Luft zu recken. Bei der Betrachtung einiger Luther-Zitate ist mir aufgefallen, dass aus ihm eigentlich auch ein großartiger Gangster-Rapper geworden wäre. So ein MC Jörg hätte es vielleicht sogar geschafft, die Jugend von heute für seine Themen zu begeistern. Um diese Behauptung zu unterstreichen, im Folgenden eine kleine Kostprobe. Wer jetzt das Bedürfnis hat, in diesen bequemen Kinosesseln dazu die Arme stumpf im Takt zu bewegen, sei herzlich dazu eingeladen. MC Jörg. Du sagst, in meinen 95 Thesen kommt dir der Papst zu kurz. Ich sag, aus deinem verzagten Arsch kommt nie ein fröhlicher Furz. Du willst mir auf der Nase rumtanzen. Ich hab einen gut gemeinten Rat für dich. Du solltest besser schnell ein Apfelbäumchen pflanzen, denn hier kommt das jüngste Gericht. Ah. Vielen Dank und Entschuldigung. Wie man gerade erahnen konnte, halten meine persönlichen Gangster-Rapper-Qualitäten sich dezent in Grenzen. Damit werde ich also wohl nicht allzu weit kommen. Trotzdem bewegt mich nach wie vor die Frage, wie es denn auch für mich möglich sein könnte, Spuren zu hinterlassen. Vermutlich wird es nicht in die Geschichtsbücher eingehen, dass ich letzte Woche ein wirklich schönes Foto meiner frisch gebackenen Donuts auf Instagram gepostet habe. Auch, dass ich in der dritten Klasse nach einem äußerst mitreißenden, schweißtreibenden Wettbewerb zur Vorlesekönigin der Grundschule gekürt wurde, wird wohl nicht allzu viel Eindruck hinterlassen. Natürlich könnte ich jetzt versuchen, mit mittelspannenden Vlogs einen eigenen YouTube-Channel aufzubauen, um auf Teufel komm raus irgendwen auf mich aufmerksam zu machen. Dann würde ich nur leider am Ende als jemand in Erinnerung bleiben, die ich gar nicht bin. Luther und all diese anderen wichtigen Menschen standen ja wirklich für Dinge ein, die ihnen am Herzen lagen und die zu ihnen passten. Hätte Luther auf einmal statt gegen Ablasshandel für Frauenrechte gesprochen, so hätte ihm das wohl leider niemand mehr abgekauft. Es wird mir also vielleicht nie gelingen, 95 weltbewegende Sätze an irgendeine Tür zu schlagen. Praktischerweise stand eure Tür hier heute für mich offen und ihr habt mir immerhin 5 Minuten eurer Zeit und eurer Aufmerksamkeit geschenkt. Und vielleicht, ganz vielleicht, hat der ein oder andere Satz dabei ja Spuren hinterlassen. Vielen Dank und ganz, ganz, ganz viel Spaß euch.
Lara Ermer
aus Erlangen.
2015 selbst Franken-Championess gewesen.
So, und jetzt gehen wir in den Wettbewerb. 10 Poeten und Poetinnen aus ganz Franken treten jetzt gegeneinander an. Wir haben welche aus Erlangen, aus Würzburg, Kulmbach, Forchheim und Schweinfurt. Also ganz einiges genau. Hier.
Nürnberg noch, das Nürnberg steht aber stimmt auf der anderen Seite.
Ja.
Genau.
Forchheim habe ich schon gesagt? Nee, Forchheim habe ich schon gesagt. Ja, habe ich schon gesagt.
Genau.
Also ihr merkt, von überall aus ganz Franken sind sie angereist an ihrem Sonntagnachmittag. Und es geht los.
Genau.
Sie scharren mit den Hufen. Die erste Poetin kommt aus Erlangen hier ans Mikrofon. Klatscht sie mit einem lauten Applaus hierher. Hier ist für euch
Nadja Ben Ali.
Das ist immer der Struggle mit den Mikros. Ich kann es auch nicht im E-Werk, ich kann es nirgendwo. Aber egal, wir sind ja alle nicht perfekt. Ja. Jedenfalls, hi, mein Name steht schon an der Tafel. Also wenn man höflich ist, stellt man sich ja vor. Also ich bin Nadja Ben Ali. und ich habe einen Text geschrieben. obviously. Und ich rede gerne in Anglizismen, auch obviously. Ja, ich glaube, ich fange einfach mit meinem Text an, sonst laber ich irgendwie unnütziges Zeug, so. Egal. Kathi, yeah. 239 Luftballons von mir entfernt sehe ich dich endlich. Schneller Pulsschlag. Du und deine roten Augen grinsen mich an, als ob es keinen anderen Ort für dich gäbe. Zugedröhnt mit Redebedarf und Ehrlichkeit, mit Sorgenlosigkeit und freiem Fall. Du schließt deine Augen und versuchst zum Rhythmus deiner Gedanken zu tanzen und dich von der ganzen vercrackten Welt abzuschanzen. Öffnest deine Augen wieder. Ein Wimpernschlag und 249 Luftballons liegen nun zwischen uns. Im Suff kriegst du nicht genug von mir, von ihr, von Musik und Bewegung. Ach, scheiße, Mann. Ich hoffe, das ist nicht unsere letzte Begegnung. Du schließt erneut deine Augen, greifst nach meiner Hand, nach ihrer Hand. Im Takt der im Wind schlagenden Fensterläden gleiten wir auf der Tanzfläche wie die Blöde und das Biest, wie der Krampus und die Briest. Blut, das heftig durch meine Adern von Körperteil zu Körperteil über meine Venen und Kapillaren straight in mein rasendes Herz schießt. In Zeiten wie diese sind wir wie Pyramus und Thisbe. Diese Fete, unser Spalt in der Wand und einzige Kommunikationsmöglichkeit. Die Luftballons, unser Maulbeerenbaum und Fluchtweg. Missverständnis und Unpünktlichkeit, unser beider Tod. 259 Luftballons schweben an der Decke. Weiter geht's mit Tsunami-Feeling und Surfen auf der gleichen Wellenlänge. Können zwar kaum noch atmen, aber das ist uns egal, denn im Odyssee muss man sowieso mal die Luft anhalten können. What doesn't kill you makes you stronger, also RIP, denn das tote Meer kann uns eh nicht mehr umbringen. Und so schwimmen wir gegen den Flow, versunken in Harmonien und tauchen hoffentlich nie wieder auf. 269 Luftballons, Entfernung und eine Lichterkette funktioniert nicht mehr. Das macht nichts, denn so kitschig sich das auch anhören mag, du erhältst den ganzen fucking Raum. Eine Tanzfläche ohne dein leichtfüßiges Wesen und meine Dance-Moves wäre ein Albtraum. In meinem Kopf läuft alles in Slow-Motion ab, weil ich einfach will, dass sich unser Moment wie eine Ewigkeit anfühlt. Und genau so langsam merke ich, wie dein krasser Kontrollverlust und meine Gedankenverlorenheit, ja, einfach unsere hitzige Leidenschaft ein wenig abkühlt. 279 Luftballons. Weiter geht's mit Übelkeit und leichtem Schwindelgefühl. Doch du hörst nicht auf, dich zu bewegen. Die anderen sind schon längst fort, aber das bemerkst du nicht. Alles spielt sich stets in Zeitlupe ab. Deine Augen sind geschlossen und ich sehe dir gerne beim Verlorengehen im Notenlinienlabyrinth, beim Kopfnicken zum Rhythmus zu. 289 Luftballons. Alles plötzlich so furchtbar nüchtern. Von dir nur ein Schulternzucken und leises Sorry. Aber oh, oh, John Smith, wie mir dein Es tut mir leid, Pocahontas jedes Mal aufs Neue das Herz bricht und mich knickt, wie du den Strohhalm im Alk. 299 Luftballons ließen keinen Platz für uns, sind zerplatzt für uns. Heute ziehe ich meine Runden, sehe unsere Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen. Dankeschön.
Für Erlangen ist sie gestartet, Nadja Ben Ali.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Ich meine, wieso?
Weil Radio Z von euch, für euch und mit euch lebt.
Und wozu ist das gut? Was habe ich davon?
Du unterstützt das einzige freie Radio in ganz Bayern.
Mann, ist das schön, frei zu sein.
Du kannst über Belange von Radio Z mitentscheiden. Du kannst Gästelistenplätze für viele Veranstaltungen gewinnen.
Oh, wow.
Warum macht Radio Z keine Werbung?
Das will ich dir sagen.
Das sind die falschen Freunde. Wir werden versuchen, dich zu kaufen.
Was macht eigentlich Z so besonders?
Der macht alles anders als die anderen.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Wie soll das gehen?
Ganz einfach anrufen. 4500 633.
Man hat mir gesagt, dass meine Krankenkasse das nicht abdecken würde und dass es sowieso nicht nötig wäre.
Schwachsinn. Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Bist du bereit?
Ja.
Radio Z rettet auch dich.
Ihr habt mich gerettet. Ihr seid mein Retter.
Danke.
Dann kommen wir auch schon zum zweiten Starter. Es ist der Titelverteidiger. Das heißt, er hat letztes Jahr den Titel U20 Frankenmeister gewonnen. Und kommt gleich ans Mikrofon, wenn ihr ganz laut klatscht. Hier ist für euch Markus Rex.
Ja, danke schön. Ich komme auch aus Erlangen und kennt ihr das? Wenn euch vor so einer längeren Fahrt wie von Erlangen nach Würzburg von eurer Freundin verabschiedet, sie euch ein leises Ich liebe dich ins Ohr flüstert, einen Kuss auf die Wange gibt und ihr dann so Händchen haltend Schritt für Schritt auseinander geht und kurz bevor sich eure Fingerspitzen voneinander lösen, sie noch ein und pass auf dich auf hinzufügt? Ja, ihr kennt das? Schön. Ich nicht. Ich habe keine Freundin. Ich habe Hobbys. Und mein Text heißt Normale Menschen und ich. Und damit ihr den ganzen Text besser versteht, ich bin der Markus und das I steht für Intelligenz. Und normale Menschen stehen in der Warteschlange an der Kasse im Aldi und warten darauf, dass sie drankommen und sonst nichts. Wie gesagt, normale Menschen. Ich hingegen stehe in der Warteschlange an der Kasse im Aldi und warte darauf, dass ich drankomme, rechne schon mal im Kopf zusammen, wie viel mein Einkauf denn wohl so kostet, hole meinen Geldbeutel raus und nehme schon mal Cent, genau den berechneten Betrag heraus. Als ich endlich dran bin, freue ich mich, dass ich abkassiert werde, als mir auffällt, dass das Kleingeld in meiner rechten Hand mittlerweile komplett nass geschwitzt ist. Lege mit der linken Hand meinen Einkauf in meinen Einkaufswagen und während ich in der Hoffnung, es würde trocknen, meine rechte Hand am Kleingeld hektisch anpuste, höre ich exakt den Betrag, den ich vorher ausgerechnet hatte und eben diese Hand halte. Betrachte dann das vollgeschwitzte Kleingeld darin, lege es zurück in meinen Geldbeutel, hole einen 50-Euro-Schein raus und bezahle. Normale Menschen fahren im ersten Gang an. Wie gesagt, normale Menschen. Ich hingegen stehe zwei Grünphasen lang an der Ausfahrt vom Aldi und versuche im dritten Gang anzufahren. Nachdem das einfach nicht klappt, bekomme ich Panik und befürchte, dass mein Auto kaputt ist. Normale Menschen merken irgendwann, dass sie noch den dritten Gang eingelegt haben, lachen kurz über sich selbst und schalten dann in den ersten. Ich hingegen bekomme immer mehr Panik, schalte die Warnblinkanlage an, steige aus und rufe den ADAC. Normale Menschen behalten die Ruhe und stellen sich an den Straßenrand, während sie auf den ADAC warten. Wie gesagt, normale Menschen. Ich fange an zu heulen, gehe zurück in den Aldi und kaufe mir Taschentücher. Normale Menschen registrieren ganz einfach, dass der ADAC-Mitarbeiter eine Frau ist. Ich hingegen frage erstmal, wo denn der richtige Mitarbeiter bleibt. Und normale Menschen erklären der ADAC-Mitarbeiterin einfach, dass das Auto dauernd abwirkt. Ich fange wieder an zu heulen. Normale Menschen bleiben kommentarlos am Straßenrand stehen, während die ADAC-Mitarbeiterin den Motorraum inspiziert. Deutsche geben ununterbrochen ihren Senf dazu und ich fange wieder an zu heulen. Nach 4 Minuten heulen frage ich sie nach ihrer Handynummer. Sie verweist auf das gelbe ADAC-Auto und meint, da müsste irgendwo eine Nummer draufstehen. Und normale Menschen schmunzeln, wenn die ADAC-Mitarbeiterin nach einer halben Stunde bemerkt, dass noch der dritte Gang eingelegt ist. Ich hingegen brauche noch weitere 5 Minuten, um zu checken, dass das gar nicht ihre richtige Handynummer ist. Und ich weiß nicht wieso, aber am Ende fragt mich die ADAC-Mitarbeiterin doch tatsächlich, ob ich einen Führerschein hätte. Ich antworte spaßhaft mit Nö und fange an zu lachen. Sie meint, dass das jetzt schon etwas doof wäre und sie die Polizei rufen müsse. Ich denke, das ist ein Scherz und lache weiter. Als sie das Telefonat beendet, bemerke ich, dass es wohl doch kein Scherz war, zeige ihr meinen Führerschein und lache mürrisch. Sie meint, dass es gar nicht so lustig ist und wünscht mir jetzt viel Spaß dabei, das der Polizei zu erklären. Sie lacht mürrisch, ich fange an zu heulen. Soweit ich das durch meine verheulten Augen beurteilen kann, sind die beiden Polizisten ziemlich genervt. Sie meinen, dass ich dafür noch ziemlich Ärger bekommen werde. Ich heule lauter. Einer der beiden Polizisten meint, dass das Heulen jetzt auch nichts mehr bringen würde. Die Polizisten lachen mürrisch. Ich halte kurz inne, gucke sie entsetzt an und fange wieder an zu heulen. Den anschließenden Dialog zwischen den Polizisten und der ADAC-Mitarbeiterin bekomme ich leider nicht mit. Ich muss zurück in den Aldi, ich brauche neue Taschentücher. Und normale Menschen würden auch nie wieder einen Fuß in diesen Aldi setzen. Ich hingegen arbeite da jetzt. Und klar, die Arbeitsbedingungen sind auch wirklich brutal scheiße, aber es gab wirklich eine Sache, die würde ich wirklich vermissen. Diesen einen Moment, wenn die Mama gerade alles aufs Band gelegt hat und dann zum kleinen Kind sagt, du, ich hab da was vergessen, ich bin gleich wieder da. Wie die Panik im Gesicht des kleinen Kindes langsam ansteigt, ist schon wirklich nett anzugucken. Aber dem kleinen Kind dabei zuzugucken, wie es reagiert, weil man als netter, freundlicher Aldi-Kassierer plötzlich alles ganz schnell übers Band zieht, unbezahlbar. Und es gibt tatsächlich etwas ganz wirklich Schönes an der ganzen Sache. Ich habe von der ADAC-Mitarbeiterin nicht nur einen Gutschein für ein Fahranfängerseminar vom ADAC geschenkt bekommen, nein. Aufgrund dessen, dass ich mich nicht mehr mit dem Auto zum Aldi traue, habe ich durch Fahrradfahren 9 Kilo abgenommen. Dankeschön.
Und Kontrast, doch eine Sache ist sicher, ich bin so besonders.
So besonders.
So besonders.
Und Sammy, bist du wirklich so besonders?
Markus Strix, Titelverteidiger des U20 Frankenslams.
Und wir kommen zum nächsten Starter. Er startet für Würzburg. Klatscht ihn ans Mikrofon, hier ist Justus Lamm.
Ich glaube, 13% von euch finden meinen Text nicht so gut. Er geht über Flüchtlinge. Und genauer gesagt über einen Jungen, der ist aus der Ukraine über Polen nach Deutschland geflohen. Und eines Tages war er dann plötzlich verschwunden. Langsam schließen die Nachbarn die Tür, wollen sich distanzieren von diesem Geschehen. Ihr wart jetzt schon über ein Jahr hier und trotzdem müsst ihr leider gehen. Was ihr verliert, ist nichts Materielles, weder hier noch dort hattet ihr viel Geld. Was ihr verliert, sind Liebe und Freunde, innere Werte, einfach alles, was zählt. Und wir Deutsche tun nichts, weil die anderen ja leiden. Drum machen wir nichts und sehen fort. Es sind die anderen, die gehen. Wir dürfen bleiben. Deswegen bleibt Zivilcourage auch nur ein Wort. Ihr habt Freunde gefunden hier bei uns, habt über ein Jahr dazugehört, doch schlussendlich war alles nur grauer Dunst, denn in jener Nacht wurde euer Traum zerstört. Ein Abschied, der ging nicht, es war morgens 3 Uhr und 10 Minuten sind kurz, wenn man zu packen hat. Schlaftrunken realisiert man nur, dass man irgendwie alles verloren hat. Ihr habt Deutsch gelernt, über ein Jahr, und am Anfang war das noch eine gute Idee. Doch was es dann schlussendlich war? Grauer Dunst, verschwendete Lebensmüh. Ihr wurdet nach Polen ausgewiesen, doch man in Polen Polnisch spricht. Der Logikfehler ist klar bewiesen, euer Deutsch hilft euch dort leider nicht. Und wir Deutsche? Wir tun nichts, weil die anderen ja leiden. Drum machen wir nichts und sehen fort. Es sind die anderen, die gehen. Wir dürfen bleiben, deswegen bleibt Zivilcourage auch nur ein Wort. Du hast ein Fahrrad bekommen, das zwar nicht so gut fährt, ihr hattet nicht genug Zeit, es zusammenzulegen. Für dich hatte es einen symbolischen Wert, doch ihr musstet es stehen lassen, dort im Regen. Du hast Sport gemacht in einem Verein und dein nächstes Ziel war ein Abzeichen. Doch wie immer war das Leben gemein und vor Beendigung musstet ihr abreißen. Und wir? Wir tun nichts, weil es nicht wir sind, die leiden. Drum machen wir nichts und sehen fort. Es sind die anderen, die gehen. Wir dürfen bleiben, deswegen bleibt Zivilcourage auch nur ein Wort. Du bist hier in eine Schule gekommen und hast gerade begonnen, den Stoff zu verstehen. Doch noch bevor du dein erstes Zeugnis bekommen, musstet ihr leider schon wieder gehen. Du wurdest in die Klassengemeinschaft aufgenommen, du warst beliebt, deine Noten waren gut. Du hast in AGs teilgenommen und lerntest Selbstvertrauen und Mut. Du hast ein Praktikum gemacht in einer Fensterglasfabrik. Und zum Arbeiten hast du dir gedacht, willst du mal dahin zurück. Du hast ein Praktikum gemacht und anscheinend war es eine gute Wahl, denn dein Chef, der hat gesagt, du hast ein hohes Potenzial. Und wir Deutsche tun nichts, weil es nicht wir sind, die leiden. Drum machen wir nichts und sehen fort. Es sind quasi Fremde, die gehen. Wir dürfen bleiben, deswegen bleibt Zivilcourage auch nur ein Wort. Und manchmal, da hattet ihr Angst, hier zu wohnen. Es gibt rechtsextreme Menschen in diesem Land. Niveaulose Neonazi-Demonstrationen, Menschen mit Ausländer raus, Schildern in der Hand. Und wenn ihr den Fernseher habt angemacht, man hat ja gelernt, dass Beten nicht hilft. Habt ihr Menschen gesehen, wie Vieh fortgebracht und hattet Angst, dass es irgendwann euch trifft. Und wir? Wir tun nichts, weil die anderen ja leiden. Drum engagieren wir uns nicht und sehen fort. Es sind die anderen, die gehen. Wir dürfen bleiben, deswegen bleibt Zivilcourage auch nur ein Wort. Deine Geschwister waren erst im Kindergarten und konnten das alles überhaupt nicht verstehen. Von ihnen kann man doch nicht ernsthaft erwarten, es zu verkraften, dieses Kommen und Gehen. Denn gerade in dem Alter ist Routine wichtig, wenn man doch anfängt, die Welt zu kapieren. Durch diese Herabspielung von Entwicklung zu nichtig kann Entwicklung doch gar nicht funktionieren. Und wir tun nichts, weil die anderen ja leiden. Drum engagieren wir uns nicht und sehen fort. Es sind die anderen, die gehen. Wir dürfen bleiben, deswegen bleibt Zivilcourage auch nur ein Wort. Aber kann man das denn so einfach sagen? Sind wirklich alle Deutschen Nazis? Den Vergleich kann man doch nicht wagen, weil auch nicht jeder Vogel ein Spatz ist. Ein Junge, der 13 Jahre alt war, hat ihr Kickboxen beigebracht. Ein Rentner, der mal Lehrer war, hat mit euch einen Deutschkurs gemacht. Und dann war da noch dieser Verein. Die Mitglieder haben einen Brief an die Behörden geschrieben. Sie setzten sich aktiv für euch ein, dafür euch doch nicht abzuschieben. Doch wo Liebe aufhört, fangen Regeln an. Und man weiß ja bekanntlich, diese Regeln sind strikt. Man hat ja gelernt, dass Beten nicht helfen kann, dieses schmerzliche Entsetzen, als es euch trifft. Und jetzt öffnet bitte mal eure Augen, wie elendig Menschen direkt vor eurer Nase leben. Und ich denke, jeder von euch wird mir glauben, dass wir absolut fähig sind, jedem von diesen eine Heimat zu geben. Dankeschön.
Der Starter für Würzburg, Justus Lamm. Und wir kommen zur nächsten Starterin. Sie kommt aus Kulmbach. Klatscht sie nicht minder klatscht sie nicht minder laut ans Mikrofon. Hier ist Jana von Elk.
Ich will, war ihre erste Phrase. In einer langen Lebensphase, die in dem Moment begann, da sie die ersten Worte formte. Schon bald war die Sprache ihr liebster Begleiter, ihr starker, unsterblicher Lebensbestreiter. Sie war kreativ und wortgewandt, das hatten die Leute schon früh erkannt und es der Kleinen mitgeteilt. Diese hat sich von da an beeilt, es allen zu erzählen, denn eines konnte sie wahrlich quälen, ihre Gedanken für sich behalten zu müssen. Sie hatte so früh schon das Selbstvertrauen, sich eine ganz eigene Welt aufzubauen, mit sich selbst im Mittelpunkt. Sie liebte es, in langen Geschichten weitschweifig von sich zu berichten und sah nicht, wenn es zu viel wurde. Sie wusste nicht von ihren Schwächen, die Mitmenschen zu unterbrechen und alle Blicke für sich zu beanspruchen. Und es war ein Drama. Wenn sie nicht gewann, es war ein Drama. Als sie irgendwann begann, Mensch, ärgere dich nicht, als Kampf zu betrachten. Wenn sie verlor, die Gewinner zu verachten und um das, worüber andere nur lachten, bittere Tränen zu vergießen. Sie war als Mensch zu dominant. Von selbst hätte sie das nicht erkannt, doch es wurde ihr oft gesagt. Wie häufig wurde sie nach dem Grund gefragt, dem Grund für das verzweifelte Heischen nach Beachtung. Das Mädchen hatte einen kleinen Bruder, der sie als Kind verehrte, obwohl sie ihm wieder und wieder den Zutritt zu ihrem Kinderzimmer verwehrte. Denn sie war eifersüchtig, so neidisch. Sie hatte Angst, die Eltern liebten ihn mehr als sie. Einen Grund für die Angst, den hatte sie nie. Die beiden stritten jahrelang um Dinge so völlig ohne Belang. Auch er war gewiss kein Sonnenschein, doch durch ihr ständiges Verbessern, Verstoßen und Petzen tat sie nichts, als ihre Familie zu verletzen. Doch sie wusste immer alles besser. Sie war tollpatschig und schlau. Sie war ein Clown und eine Einserschülerin. Sie konnte mal kindisch sein und mal erwachsen und sie wollte immer gewinnen. Doch selbst das Mädchen wurde älter, als sie sich eines Tages schwor, nicht mehr zu weinen, wenn sie mal ein lächerliches Spiel verlor. Sie hatte ein neues Ziel, das ihr trotz all seiner Opfer gefiel. Sie begann, ihre Fehler einzusehen. Endlich zum ersten Mal zu verstehen, dass Intelligenz oder Talent ohne Empathie und mit weniger Egoismus nicht ausreichen konnten. Ihr war klar, dass diese Erkenntnis nichts änderte, solange sie nur in ihrem Kopf existierte. Doch sie wusste nicht, würde sie es ertragen, den nächsten wichtigen Schritt zu wagen und ihrem Bruder, ich hab dich lieb, und allen Entschuldigung zu sagen. Zurück blieb diese große Hürde, so viel Stolz, Erhalt von Würde. Sie gab sich Mühe, die alten Fehler zu eliminieren, sie wie alte Kleidung einfach auszusortieren und sich ein neues Gewand zu schneidern. wenn ihr etwas auf der Zunge brannte und sie den Mund öffnete, bevor sie erkannte, dass schon jemand sprach, gab sie der alten Angewohnheit von da an meistens nicht mehr nach. Und so wenig es auch zu ihr passte, sie entdeckte die Stille für sich. Ab und zu genoss sie das Alleinesein und Schweigen, doch es war schwierig, diese neue Seite den anderen zu zeigen. Denn Menschen wollen neue Dinge oftmals gar nicht sehen und tun sie schließlich, fällt es schwer, zu akzeptieren und verstehen. Sie liebte immer noch Gespräche, reden, unterhalten noch. Manchmal zog sie es nun vor, Zeit anders zu gestalten. Sie dachte sehr viel nach, sie wollte sich ja ändern. Nur war es nicht immer leicht. Das vorlaute Mundwerk abzuschalten, das Ziel schien unerreicht. Vermutlich wird sie für den Rest des Lebens daran nagen, sich immer wieder mit denselben Fragen plagen. Warum kann ich meine Fehler nicht so einfach abschütteln? Und manchmal hat sie dann gar keine Lust mehr, selbstlos oder rücksichtsvoll zu sein, sondern will sich einfach auf den Boden setzen und sich wie ein kleines Kind weigern, weiterzugehen. Eigenschaften, die in uns stecken, machen uns individuell. Und manchmal will man doch gar nicht ohne ein bisschen Arroganz oder Egoismus leben. Zurück bleibt diese große Hürde. Zu viel Stolz, Erhalt von Würde. Und ich wusste nicht, würde ich es ertragen, den nächsten wichtigen Schritt zu wagen. Meinem Bruder, ich hab dich lieb. Und allen Entschuldigung zu sagen. Und weil ich weiß, dass dieser egoistische Clown in mir immer noch da ist, um euch jeden Tag aufs Neue in den Wahnsinn zu treiben, sage ich nicht Entschuldigung, sondern Danke. Danke, dass ihr diesen Clown trotzdem irgendwie lieb habt. So wie ich meinen Bruder. Vielen Dank.
Jana von Elk aus Kulmbach.
Drei haben wir noch vor uns bis zur Pause und der nächste Herr kommt aus Forchheim, klatscht ihn ans Mikrofon. Hier ist Lenny Kreuz.
Doch. Ich habe einen Text geschrieben, der heißt Irrationale Ängste und beginnt mit einem sehr, sehr schönen Satz, der in jedem guten Poetry Slam vorkommen sollte. Ich sitze stark verkatert in einem Campingstuhl und zünde mir eine Zigarette an. Ich war mit meinen Freunden eine Woche lang zelten, weiß nicht, welchen Tag wir haben, also schaue ich etwas benebelt auf mein Handy. Ein Pop-up erscheint. Zahnarzttermin, heute Nachmittag. Kacke. Ich habe eine Woche lang meine Zähne nicht mehr geputzt. Zahnpasta und Bürste ist sowieso nur unnötiger Belaster, packe ich mir doch lieber noch ein Bier ein. Abhilfe muss her, denn ich habe einen faden Geschmack im Mund und der Geruch widert mich selbst an. Ich lehne mich zurück und greife mir einen am Boden stehenden, warmen und verklebten Pfefferminzschnaps. 16 Uhr, ich betrete die Praxis. Die Sekretärin lächelt mich an, dann riecht sie mich und verzieht das Gesicht. Bei dem Kieferorthopäden macht mir immer einen Termin aus, setzt sich ins Wartezimmer, wartet 3 Stunden, schaut sich 2 Filme Herr der Ringe an, löst die Flüchtlingskrise, findet die Bundeslade und bekommt dann gesagt, man soll doch morgen wiederkommen, man wurde vergessen. Warum macht man einen Termin aus? So viel für Zähne. Ich lächle eh nie. Ich setze mich auf einen Stuhl. C3 beschädigt, sagt eine dicke Frau, die ihre Brüste auf meinem Gesicht geparkt hat und an meinen Zähnen herumfuhrwerkt. C3. Treffer versenkt. Benutzen Sie Zahnseide? Ich fange manisch an zu lachen, wodurch mein Zahnfleisch zu bluten anfängt. Die Zahnarzthelferin ermahnt mich, ruhig zu sein, um weiterzusehen. Ah, verdammt, das tut höllisch weh. Hör mal auf, da so rumzupieksen, der Nerv liegt frei, da macht die Nadel im Fleisch das Ganze auch nicht besser und überhaupt. Das hätte man sich ja gleich denken können, das sind doch alles Quacksalber. Schlagt sie mir aus und gebt sie mir dritten. Verdammte Scheiße, hören Sie doch jetzt endlich auf damit. Wir haben noch gar nicht angefangen, sagt die großbusige Frau über mir. Ich schaue sie an. Dann rammt sie mir einen faustdicken Sauger in den Hals, damit ich nicht an meiner eigenen Spucke ersticke. Dafür am Sauger. Aber das ist dann okay. Dann ist es nämlich ein Versicherungsfall. Polizisten treffen am Tatort ein. Was haben wir hier? Männliche Leiche, vermutlich erstickt. Zeugenbefragung läuft. Erstickt also. An was? An dem Sauger in der Luftröhre mit 4 cm Durchmesser. Naja, besser als an der Spucke, oder? Das wäre ja ein entwürdigender Tod. Ruf die Feuerwehr, die spreizen die Mundhöhle auf, sonst bekommt man den ja nicht mehr raus. Legst du den Akten, das ist ein Versicherungsfall. Der Sauger zieht abwechselnd an meiner Zunge, meinem Gaumen und an meiner Backe und bringt mich zum Würgen. Damit ich endlich still bin, werden mir kleine Wattebäuschen in die Mundhöhle gepresst. Einen davon verschlucke ich sofort. Eine halbe Stunde später ist es auch wieder vorbei und ich darf gehen. War ja gar nicht so schlimm. Diese ganze Angst vor dem Zahnarzt ist doch sowieso nur irrational. Das sind auch nur Menschen, die ihren Job machen und überhaupt. Haben sie mehr Angst vor uns als wir vor ihnen? Ich beschließe mich, nie wieder zum Zahnarzt zu gehen. Vom Zahnarzt aus darf ich 2 Stunden lang nichts essen. Schlagartig bekomme ich Hunger. Die menschliche Reaktion auf Nein ist eben doch. Trinken ist allerdings in Ordnung. Also mache ich mir ein Steak und werfe es mit viel Soße in den Mixer. Fazit, schmeckt scheiße. Ohnehin nur was für den hohlen Zahn. Ja, da bin ich stolz drauf. Warum muss es Ärzte geben? Warum ist der Mensch so gebrechlich gebaut? Warum gehen wir so schnell kaputt? Haben wir nicht einfach eine Lebensspanne, dann macht es Schunz und wir sind aus? Weil wir keine Roboter sind. Weil wir daran erinnert werden, wie kostbar das Leben ist, wenn es auch vorbei sein kann. Und doch schöpfen die Menschen ihr Potenzial so selten aus. Ihr habt doch alle kein Hirn. Ihr seid eins und steuert ein mit Fleisch ummanteltes Skelett, das auf einem riesigen Ball Dreck durch ein sich ausbreitendes All rauscht. Und wir fürchten uns vom Zahnarzt, vom Tanzen, vor der Bühne. Ihr besteht aus Sternenstaub. Aber kommt runter, denn Müll tut's auch. Also fürchtet nichts, lasst mal das Gerede sein und lebt. Soll ich? Eine Woche später muss ich wieder zum Arzt wegen starken Bauchschmerzen. Als der Arzt mein Röntgenbild hochhält und es mit zusammengekniffenen Augen anschaut, weiß ich, wie es um mich bestellt ist. Das könnte ein Tumor sein, sagt er und schaut mich dabei an. Oder ein Wattebausch. Lassen Sie mich in Ruhe, Sie Quacksalber, sage ich und verlasse die Praxis. Die Sterne leuchten, denn ich musste 15 Stunden lang im Wartezimmer warten und ich bin stolz, denn unter meinem Arm halte ich die Bundeslade. Ich blicke nach oben. Ich denke, ich werde mit Freunden zelten gehen. Am besten packe ich schon einmal Zahnbürste und Pfefferminzschnaps ein. Danke.
So, das war Lenny Kreuz aus Forchheim und ich verprügel höchstpersönlich das Kino oder wer auch immer diese Musik angemacht hat. Ich weiß es nicht, wo die herkommt, da wird gleich nochmal ein ernstes Wort geredet. Ganz wichtig, bitte liebe Jury, lasst es nicht in die Wertung einfließen lassen, ja? Konzentriert euch auf den Text und nicht auf die Störung, die es da gab. Es war ein sehr souverän gelöster Auftritt, den der Lenny da gemacht hat und gebt ihm nochmal Applaus dafür. Daran erkennt man die Profis, wenn man einfach guckt, was passiert und dann weitermacht und nur beim Feueralarm fluchtartig aufhört. Wir haben noch zwei
Punkte. Unter anderem.
Also so die innere Freude und Motivation. Wir haben noch 2 Poetinnen vor der Pause. Die nächste Dame startet für Schweinfurt, klatscht sie ans Mikrofon. Hier ist
Aurelia Scheuring.
Nachbarinnen. Sie bewahrt sein Grab vor Unkraut und er ihr Leben vor Sorglosigkeit. Denn wie das Immergrün auf feuchter Erde machen sich Gedanken in Franzis Kopf breit. Gedanken wie, dass das Leben eine laute Täuschung vor der großen Ruhe ist und dass die Ruhelosigkeit von vielen sie dann auch nicht schützt. Am Grabstein nebenan lehnt Annegret. Es wirkt, als ob ihr Leben sich nur um die Kanne dreht. Die ist grün und aus Plastik und sie lässt sie immer stehen, um den Regen einzufangen. Gerade ist keine Wolke zu sehen, darum spürt sie den Impuls hineinzulangen. Das ist, als wäre sie nicht allein, denn die trockene Leere, die sie dann im Bauch der Kanne fühlt, die kennt sie auch. Es regnet nicht rein, sie wünscht sich doch, dass der Regen den Staub aus ihr spült. Da steht sie ganz für sich und auf einmal frage ich mich, wo ihr eigener Grabstein steht, der das beendet, was so schnell vergeht und was man als echtes Leben versteht. denn sie hat versprochen, ihn zu begleiten. Und auf Annegret ist Verlass. Wie könnt sie ihn verlassen? Was könnt sie verleiten? Franziska hat ein anderes Verhältnis, eine andere Beziehung, denn sie bezieht nicht all ihre Lebenskraft aus ihren Stunden am Grab. Und auch wenn sie alleine nicht halb so viel schafft, ist sie doch dankbar für das, was er ihr gab. Vor allem gibt er ihr zu denken. Sie hat so oft gesehen, wie Menschen Zeit verschenken. Sie hat es selbst getan, bis es zu spät war. Dann war die Chance vertan auf ein Zusammenleben. Er ist nicht mehr da. Jetzt kommt sie jeden Tag, merkt, dass sie dieses Leben mag, denn auf dem Friedhof herrscht die Ruhe der Toten. Und doch ist da so viel Raum und nebenan steht Annegret mit der Kanne, diesmal mit der roten. Wenn ihre Blicke sich treffen, dann wird die Zeit zu Schaum, denn Annegret spricht nicht mit Franziska. Vermutlich mit keinem will die Lücke, die er hinterließ, mit Blumen Erde leimen, denn Blumen machen sie nur traurig. Annegret und Franziska sind Nachbarinnen geworden, leben Stein an Stein in ihrem Teil der Welt. Sie wissen, vieles kann man nicht mit Worten beschreiben und zweifeln an dem, was sie am Leben erhält. Ich habe keine Würmer im Ohr. In meinem Kopf lebt als Dauergast ein Papagei, der flüstert mir jeden Tag was vor. Annegret spricht vermutlich an kein Gerichte, doch wie das so ist, wenn Seelen Wohnungsgrenzen aneinander grenzen, wenn im Nachbarsgarten jemand wohnt, dann sind die Gartenzäune, die man sonst um sich errichtet, plötzlich nicht mehr so fest wie gewohnt. Und Franziska hört hin und fragt, wieso, was flüstert er? Und Annegret fragt nicht, was das denn für eine Frage wäre, sondern sagt, er flüstert, auf dich ist Verlass und verlass mich bloß nicht, denn ich will sie immer spüren, deine kühle Hand in meinem glühenden Gesicht. Deine kühle Hand, deine faltige Hand, die eine Symbiose einging mit der Wanne von dem Mann, der eines Tages nicht mehr wiederkehrte und dir zum Abschied nur die Gießkanne und den Papagei bescherte, denkt Franzi und sagt, sowas ist wie eine Isolierung für die Seele, schützt sie vor der Welt da draußen. Und Annegret fügt hinzu, ja, da, wo die wilden Kerle hausen. Eine Stille wie Watte entsteht. Franziska hatte nie so einen Schutz, die Zeit war zu kurz für ein Haustier. Und darum wollte sie immer raus hier, wollte Neuanfängerin sein und hat dann erkannt, dass er immer irgendwo dazwischen stand. Nur zwischen was, fragte sie sich, zwischen sich und dem Leben oder sich und dem Tod, denn sie kam doch immer durch und spürte nie Not. Nur dieses Carpe Diem auf meiner rot-grün-blauen Einkaufstasche habe ich nie so richtig hingekriegt. Es heißt doch, es pflücke den Tag, wer's Leben liebt, ich wurde eher selbst vom Leben zerpflückt. Das ist mir auch nie so richtig geglückt, sagt Annegret leise. Ich kann es nicht mehr sehen, wenn aus Taschenkugelschreibern Seelen keine anderen Worte mehr stehen als dieses Carpe Diem. Er lebte immer auf seine Weise, hat sich seine eigenen Gedanken gemacht und dadurch vielleicht nicht die ganze, aber immerhin meine Welt zum Wanken gebracht. Mit Gedanken wie, lass die anderen gut werden, denn irgendwann bist du selbst nicht mehr da. Das ist dann wirklich viel zu schnell eingetroffen, doch es gibt mir zu hoffen, dass er wusste, ich bin noch da. Er hat auch viel Musik gehört, doch Dissonanzen haben mich nie gestört. Lieber laut und falsch als leise und richtig, sagte er, und damit meinte er auch das Leben. Hat er dir noch einen anderen Rat gegeben, fragt Franziska gebannt und Annegret sagt, ja, viele. Sind diese Gedanken nicht viel mehr wert als ein leerer Spruch, der nicht kann als gut klingen? Und sind die Sehnsüchte, die aus ihnen springen, nicht viel größerer Antrieb für ehrliche Ziele? Dann sind die Worte kein Schutzwall mehr, sondern ein Schlüssel zum Gestern und Morgen. Dann fühlen wir uns nicht mehr leer, dann wachsen neben Blumen nicht länger Sorgen, da wachsen wir und bringen das Licht zum Lichten. Wir sind Nachbarinnen mit ganz besonderen Geschichten. Dankeschön.
Für Schweinfurt, Aurelia Scheuring. Es gibt noch eine Person, die das ändern kann.
Ganz genau.
Sie startet auch für Schweinfurt, klatscht sie ans Mikrofon. Hier ist
Hanna Conradi.
Einen wunderschönen guten Nachmittag.
Ich habe bis August einen Bundesfreiwilligendienst bei einem Kinder- und Jugendzirkus gemacht und wir haben vom Zirkus viele Workshops gemacht und manchmal hatten wir auch Workshops in sogenannten Plattenbausiedlungen und da habe ich ein Mädchen kennengelernt, das mir ihre Geschichte erzählt hat und das Mädchen und diese Geschichte haben mich sehr berührt und darüber habe ich einen Text geschrieben. Nancy, glaubt nicht an die Gesichter hinter den Stimmen. Weil Worte zu oft nur Worte sind. Dahin gesagt, nie geglaubt und schon vergessen. Es entweichen zu viele Wortleichen aus zu vielen Mündern. Das macht sie müde. Nancys Schatten ist viel zu lang. Vermischt mit den Schatten der traurigen Häuser. Hier fängt keine Zukunft an. Hier wispert man, ich gehe irgendwann, irgendwann, irgendwann. Vor ihr hasste der Mann ganz aus Herbstlaub, den von Zeit zu Zeit der Wind auseinandertreibt. Immer nach vorne geht er, immer nach vorne und er blickt nie zurück. Hinterher irrt der Junge ohne Schatten, der die Sonne nie findet und nicht weiß, wie die Zeit vergeht. Wo kommt er an, wenn er einfach immer weitergeht? Nancys Heimat ist ein betonfarbenes Häusermeer, eine Straße voll und doch komplett leer. Plattenbau, Plattenbau, Teer, Plattenbau, Plattenbau, Teer, Plattenbau, Plattenbau. Augen. Nancys Augen sind so trüb. Man kann nicht in ihnen lesen. Sie spricht nicht mit uns. Das ist meistens so gewesen. Ihre Welt ist ein grauer Raum. Zu hohe Wände und zu wenig Hände, um sie einzureißen. Ein böser Traum. Manchmal besucht sie ihre Freundin, die Müllbergbewohnerin. Im Müll graben sie zusammen nach Antworten. Die grauen Herren stecken doch längst in all ihren Köpfen, flüstert die Freundin. Und wo ist Momo? Wo ist Momo? Die kindliche Kaiserin ist krank, schreit Nancy. Und wo ist Atreo? Wo ist Atreo? Sie beobachten auf den Straßen die Klone und hinter den schwarzen Fenstern die verlorenen Träume. Manchmal sammeln sie Wortleichen, Wortaneinanderreihungen, die niemand so meinen kann. Das ist so, das macht man so, das gehört sich nicht. Jedes Wort zählt, behaupten sie dann ernst, und wer zuerst lacht, hat verloren. Oft läuft Nancy so lange in eine Richtung, bis sie im Wald steht. Sie fühlt sich fremd und einsam, ein bisschen traurig, weil man sich ja irgendwie fühlen muss. Dann wählt sie Nummern. Doch immer sagt das Handy, diese Nummer ist vorübergehend nicht erreichbar. Doch es ist schon so viel Zeit vorübergegangen, dass sie sich nur noch dunkel entsinnen kann, dass Reden früher mal so leicht war. Plattenbau, Plattenbau, Teer, Plattenbau, Plattenbau, Teer, Plattenbau, Plattenbau, Erinnerung. Sie sieht wieder die Mutter, wie sie im Vollrausch nach Hause kommt und nicht mehr nach vorn blicken kann. Alles eingemauert in Beton. Sie hört wieder den Vater, wie er weint, weil er einfach keine Arbeit findet und langsam Zelle für Zelle immer mehr verschwindet. Nancys Hoffnung sind die Zaunkönige, die so klein sind und doch so hoch hinaus können. Und sie schaffen es selbst im Winter zu singen, wenn alle anderen ihre Zeit hinter den schwarzen Fenstern verbringen. Heute setzt Nancy immer schneller einen Fuß vor den anderen, immer näher heran an den Mann ganz aus Herbstlaub, den von Zeit zu Zeit der Wind auseinandertreibt. Zwischen allen grauen Häuserecken können sich gemeine Dämonen verstecken, sich lauernd gegenseitig aufwecken. Sie zischen und wispern, sie flüstern und knistern. Doch plötzlich hüpft und schnattert, springt und flattert ein kleiner Vogel nebenher. Nancy will ihre Füße zum Weitergehen bringen, aber sie gehorchen nicht mehr. Wer bist du? Ich bin Kasimir, der König der Zäune. Und wer bist du? Da werden ihre Augen rund und riesengroß. Ich bin Nancy, das Mauerblümchen, aber sag, warum kannst du mich verstehen? Mit einem leichten Lächeln auf dem Schnabel antwortete er, weißt du, wir können mit unseren Augen nicht sehr weit sehen und nur weil ich nicht deiner Gestalt bin, heißt das nicht, ich kann dich nicht verstehen. Wer richtig zuhört, der kann auch hinter Fassaden blicken. Wer richtig zuhört, wenn jedes Wort wichtig ist, der erkennt auch, welcher Weg richtig ist. Durch diese Worte für ein paar Wimpernschläge von der Angst befreit, erzählt Nancy ihre Geschichte. Kasimir, kannst du mir helfen? Kannst du mir den richtigen Weg weisen? Nancy, breite deine Arme aus, der Wind wird uns tragen. Manchmal braucht man für sein Glück nur um Hilfe zu fragen. Und das Mädchen flüstert, Wind, trag mich fort an den richtigen Ort, denn du kennst mich am besten. Wo man miteinander redet, ist Hoffnung. Dankeschön.
Aus Schweinfurt für euch, Hanna Conradi. Und eine letzte entscheidende Wertung in dieser ersten Gruppe fällt nun durch die Jury. Da ist man sich schon einig. Ja, sie niemand mehr blättern. Ihr habt euch schon entschieden. Dann bitte hoch die Wertungstafeln auf 3. 1, 2, 3. Und wir fangen mal vorne niedrig an mit
Lost and Found. Found and Lost and Lost Found.
Hallo auch zur zweiten Stunde Lost and Found in der November-Ausgabe 2017. U20 Frankenslam ist unser Thema. Stattgefunden hat der am Sonntag, den 8. Oktober, in Würzburg im Bürgerpreu, genau gesagt im Zentralkino. Die Poetinnen und Poeten der ersten Stunde habt ihr hoffentlich genossen. Jetzt in der zweiten Stunde geht's langsam ins Finale und es erwartet euch auch das eine oder andere Interview. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Poetinnen und Poeten fürs zur Verfügung stellen ihrer Texte. Am Mikrofon und Technik Chris.
Oh. Willkommen zurück zur zweiten Vorrunde.
Genau. Schön, dass ihr wieder mit uns dabei seid, wenn es darum geht, wer ist denn der beste oder die beste fränkische Poetry Slammerin im Bereich U20. Und wir haben noch 3 Personen vor uns, von denen eine Person ins Finale kommt und dann haben wir ein Viererfinale. Und ihr könnt euch auch ungefähr vorstellen, dass wir eine knappe Stunde, denke ich, brauchen wir noch. Um 18 Uhr ist der nächste Film. Das heißt, spannende Sache jetzt, die noch auf uns zukommt.
Jawohl.
Und ich mache einen kurzen Zweizeiler, damit niemand wieder kühl auf die Bühne muss. Ich habe den Text über meine Diplomarbeit geschrieben und meine Diplomarbeit war zu dem Zeitpunkt genauso lang wie dieser Zweizeiler. Und er geht wie folgt. Ich tue nichts, ich mache nichts, nichts tut sich. Das macht nichts. Ja. Ganz anders geht es mit den nächsten Poeten. Und wir sehen gleich als erstes Marie Kopp für Bamberg.
Und mit eurer Begeisterung holt sie auf die Bühne. Hier ist
Marie Kopp.
Hi. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin Marie. Vor weniger als 48 Stunden habe ich eine Nachricht bekommen, in der ich gefragt wurde, ob ich heute hier auftreten möchte. Und ich so, ja, okay, warum nicht? Eigentlich würde Christina Zirkel hier für Bamberg stehen. Die ist aber leider, leider kurzfristig krank geworden. Also bin ich jetzt hier. Hi. Okay, und meine Texte sind zwar nicht so wunderbar lustig wie die von Christina, aber ich hoffe, ich werde sie trotzdem würdig vertreten. Okay, mein Text heißt Ungesagte Worte und geht so. Der Himmel ist hoch, sagst du. Ich schweige, weil ich dich mit keinem meiner Worte wirklich erreichen kann. Und du bist sowieso gar nicht richtig da. Wenn man das Da aus Dasein streicht, bleibt nur noch das Sein übrig. Und ich bin sicher, dass du bist, aber was macht dein Sein aus? Ich würde gerne dein sein. Der Himmel ist hoch, sagst du, und ich würde dir gerne ins Wort fallen oder in die Arme, aber ich kann mich nicht entscheiden. Der Himmel ist nicht hoch, denke ich, es gibt keinen Himmel, nur den unendlichen Raum über uns oder unter uns. Ich drehe die Definition und wenn ich dann nach unten sehe, ist da nur Leere, in der ich mich und meine Gedanken verliere und bin froh, dass die Physik mich an den Boden fesselt. Kannst du Schwerkraft für mich sein? Ich kreise sowieso schon um dich. Der Himmel ist hoch, sagst du. Er ist tief, sage ich nicht. Hältst du mich, wenn ich falle? Oder fall mit mir? Schau, der Himmel ist tief und wenn du nur einmal die Augen öffnen würdest, könntest du das sehen und mich vielleicht auch, ganz vielleicht. Sieh mich, sage ich nicht. Der Himmel ist hoch, sagst du und blickst nach unten oben. Ich folge deinem Blick und dir überall hin. An Tagen wie heute kann sogar ich Himmelsaugen haben. Grau, stumpf und glanzlos. Mag sein, dass ich sie mögen könnte, wenn ich sicher wäre, dass du sie magst. Dann denke ich, dass es armselig ist, meine Meinung von deiner abhängig zu machen. Aber wen wundert das? Ich bin abhängig. Weißt du, meine Sehnsucht hat in diesem Fall viel mit Sucht zu tun. Der Himmel ist hoch, sagst du. Er zerfällt in Splitter, darauf würde ich dich gerne hinweisen. Wenn du mein Schweigen hören könntest, wenn du der Stille Raum geben würdest, wenn du das leise Tröpfeln meiner Stimme zulassen könntest, ich bin Nebel und Nieselregen, du bist sturmgepeitschte Wolken, ich wäre gerne das Auge deines Sturms, aber du kreist nur um dich selbst. Das einzig Stürmische an mir sind all die ungesagten Worte. Vielleicht bin ich es, die in Splitter zerfällt, weil das Sprechen wollen, aber nicht können, so sehr an mir zerrt. Der Himmel ist hoch, sagst du. Ich würde dir ja widersprechen, aber um der Lautstärke meiner Gedanken gerecht zu werden, müsste ich schreien. In sowas bin ich nicht gut. Meine Stimmbänder würden reißen. Ich bin kein lauter Mensch. Der Himmel ist hoch, sagst du. Wenn er so hoch wäre, wie du behauptest, wäre das die Differenz zwischen dir und mir, und obwohl sie so groß ist und ich so winzig, habe ich keinen Platz darin. Eigentlich ist nirgends Platz für mich. Ich schaffe es immer, überall rauszufallen, aus der Welt in die Tiefe des Himmels, sogar aus deinen Gedanken, wobei das ist keine Kunst. Der Himmel ist hoch, sagst du. Er wäre hoch, wenn ich nicht mein Aber daran geklebt hätte, wenn ich nicht meine Zweifel zwischen den Sternen aufgehängt hätte, wenn, man sollte den Konjunktiv in Unmöglichkeitsform umbenennen. Er versaut mir mein Leben, behaupte ich häufig, um nicht gestehen zu müssen, dass eigentlich ich es bin. Der Himmel ist hoch, sagst du. Weißt du noch, schweige ich, wie der Himmel damals geglüht hat in sattem Orange? Es hat nur ein paar Wochen gedauert, um ihn aussehen zu lassen wie in Fetzen hängende Raufasertapete. Ich könnte mich danach ausstrecken, kleine Stückchen davon abreißen und nachsehen, was dahinter ist. Vielleicht kann ich dann wieder sehen, was du darin siehst und dich davon abhält, mich anzusehen. Der Himmel ist hoch, sagst du. Wenn ich ein Loch hineinreiße, könntest du meine Wirklichkeit erkennen? Ich bin ebenso wirklich wie du, das möchte ich zumindest glauben. Wir leben in verschiedenen Wirklichkeiten, Welten liegen zwischen uns, die Differenz so unglaublich groß, und wahrscheinlich sind unsere wenigen Berührungspunkte so schmerzhaft, dass du mich lieber nur anfasst. Ich wünschte, du würdest mich kennen, außer im biblischen Sinne, aber das mit dem Konjunktiv hatten wir ja schon. Der Himmel ist hoch, sagst du. Was soll ich tun, immer wenn ich neben mir stehe, immer wenn du neben mir stehst, stehe ich neben mir, also stehe ich zwischen uns. Ich kann mich nicht umgehen, mit mir umgehen, du auch nicht. Der Himmel ist hoch, sagst du, und meinst damit wahrscheinlich, dass alles möglich ist für uns, auch wenn es nicht stimmt. Und wenn du es noch so oft wiederholst, Lüge bleibt Lüge. Der Himmel hat sich auf meine Schultern gelegt. Ich bin nicht Atlas. Ich war nur stark, wenn du mich gebraucht hast. Und ganz ehrlich, du brauchst mich nicht. Der Himmel ist hoch, sagst du. Der Himmel ist hoch. Der Himmel ist hoch. Ja, und die Erde ist deine Scheibe, entgegne ich wütend. Du trittst einen Schritt beiseite und fällst vom Rand der Welt. Danke fürs Zuhören.
Wo fängt dein Himmel an?
Für Bamberg, Marie Kopp. Der nächste Poet geht für Nürnberg ans Mikrofon, tritt für Nürnberg an. Klatscht ihn hierher auf die Bühne. Hier ist Erik Strubel.
Mit dem Mic ist echt ein Struggle, Mann. Ja, vielleicht ist es euch allen aufgefallen. Ja, in letzter Zeit ist es ziemlich kalt geworden. Ja, und der Herbst beginnt und der Sommer geht, und das ist für mich immer, weil ich bin total der Sommermensch, für mich ist es immer echt hart, muss ich ehrlich sagen. Wirklich, das ist nicht leicht. Und genau über diese Zeit, in diesem Wandel quasi, darüber geht mein Text. Also, die Welt im Wandel. Dieselbe Hantel, jedes Jahr aufs neue stemmen. Heut trägt der Himmel Sonnenschein, doch bald trägt er schon das Wolkenkleid. Die Blätter werden bunt, ist wie bei Wonka. Der Sommer geht, der Herbst steht, sign sailed and soon delivered, vor der Tür Stevie Wonder. Der Sommer geht und es folgt der Präherbst. Davon ist jeder genervt, doch so ist das eben, so ist das Leben, die Dinge ändern sich. Der Sommer filmt, der Herbst rendert dich.
Zwischen Sommer und Herbst, zwischen diesen zwei liegt die eine Zeit, die Jahreszeit zwischen den zwei, der Präherbst. Er ist weder Herbst noch Sommer. Wäre das Ja ein Satz, wäre er das Und, das Komma. Wäre es eine Woche, wäre er der Sonntag. Wäre das Ja ein Tag, wäre er Sonnenauf- und Abgang. Wäre es eine Stadt, wäre er der Stadtrand. Der Präherbst ist nicht schwarz oder weiß, er ist grau. Ist ziemlich hart, bis man begreift, worauf bin ich aus? Der Präherbst ist nicht links oder rechts, er ist die Mitte. Checkt ihr den Sinn von dem Text, den ich spitte? Der Präherbst ist der Transit. Der Präherbst ist U-Bahn und Zugfahren, mein Fazit. Der Präherbst ist der Wandel der Dinge. Wenn etwas Neues beginnt, doch dafür andere verschwinden. Und wenn ein Streichholz verglimmt, doch eine Kerze entzündet. Der Präherbst ist die Brücke. Der Präherbst ist das, was wir Menschen so oft vergessen. Der Übergang. Denn die Dinge ändern sich nicht von jetzt auf jetzt. Alles braucht seine Zeit. Es gibt nicht nur Sommer, Winter, Frühling, Herbst. Es gibt doch die Zeit dazwischen. Und die ist nicht immer leicht. Denn wenn etwas Neues beginnt, dann endet auch etwas. Und das bedeutet Abschied sagen. Das klingt jetzt nach ganz viel Plagen und ja, manchmal ist es das auch. Ein langer, heißer Sommer mit viel Guten hinter einem und vor dir liegen kalte, kurze Winterzeiten. Doch Abschied muss nicht immer Schlechtes heißen. Manchmal ist man froh, Abschied zu nehmen, denn es waren schlechte Zeiten. Und man weiß, dass schlechte Zeiten oftmals in das Rechte weisen. Nach einem Tief kommt ein Hoch, meistens jedenfalls. Denn du sollst keine Angst haben, dass Übel bald folgt, wenn du dich gerade über was freust. Man sagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Doch etwas Gutes zu verbessern, ist nichts Unmögliches. Letztendlich wissen wir nicht, was kommt. Und ich dichte nur von Fragen, die meisten im Wandel haben, denn der Mensch will wissen, wo er ankommt. Nur eine Handvoll Menschen lebt im Jetzt. Gestern ist die History und morgen ist ein Mystery. Back to present, denn jeder Moment ist ein Präsent. Und schon wieder vorbei, bis man daran denkt. Doch denk daran, nichts bleibt gleich. Du musst dich formen lassen wie Pizza, Teig. Man vermisst die Zeit, doch geh mit der Zeit, denn wer weiß, wie viel man vorne noch so hat. Viele schrieben diesen Satz und ich glaube nicht, dass das jetzt wegen mir so plötzlich jeder macht. Aber wenn man mal wieder nicht weiß, wie es weitergehen soll und sich, was hilft dagegen, fragt, denk daran, einmal jeden Tag, gib dir selbst mit dir allein einen Moment der Gegenwart.
Vielen Dank. Aus Nürnberg, Erik Strubel.
Einen großen Applaus für
Kai Schütz.
Hallo, ich bin ein Geist. Unter dem Gedränge, in der Menschenmenge, am Schreibtisch. Im Klassenzimmer, hinter dir, dich heimsuchend, lauschend, still, nicht wirklich hier, manchen gruselt es vor mir, ein Fremdkörper in Einigkeit, ein stiller Schatten, der die Masse weder vereint noch teilt. Hallo, ich bin ein Geist, ich kenne dich und du kennst mich nicht. Denn mein Gesicht zeige ich nicht. Dafür gibt es weiße Bettlaken. Hey, Mann! Liebe ey, korrekt, Mann! Das erste Mal, Mann, der hat Mann voll die Fantasien, Mann! Verstehe ich, Mann? Ich sehe schon vor meinem inneren Auge, wie ich meine 10 Winterjacken ausziehe. Hä, Mann? Du öffnest Jacke für Jacke all die Schichten, die mich verstecken, bis du siehst, dass da nur gähnende Leere ist. Oha, voll krass, Mann! Guten Morgen! Hast du gut geschlafen? Ich esse alle deine Kekse. Und noch was, ich habe die Küche angezündet. Reizwort Doktorarbeit. Weltallrote Pferde Baseballschläger. Dr. Dr. Heiner Braun, Philosophiedozent, schreibt: Gesetzt den Fall, es gibt im Weltall einen Planeten, der nur von roten Pferden bevölkert ist, die aus unerfindlichen Gründen Baseballschläge erfunden haben. Welche Szenarien können aus diesem Ausgang hervorgehen? Meine anstehende Doktorarbeit wird dieses Thema durchleuchten und endlich Klarheit schaffen, denn es gibt zwei Methoden, einen Baseballschläger zu benutzen. A. Man spielt Baseball damit. B. Man schlägt andere damit. Der Wandel des Gebrauches eines Baseballschlägers im Einbetracht der aggressiven genetischen Rivalitätsfaktoren roter Pferde. T-Rex. Ich will spielen! Klar. Was möchtest du denn spielen? Lass uns Dino spielen. Okay, welcher Dino bist? Ich bin der T-Rex, ich bin am gefährlichsten! Klar. Ich bin ein Meeresdino, da bin ich sicher, weil im Meer gibt es keine T-Rexe. Ich bin ein T-Rex mit Schwimmflügeln! Nein, das geht nicht. Ein Machglas. Bin manchmal leer und manchmal ganz. Versinke in Vorstellungen von einem Wir. Will deinen Jenga-Turm nicht einreißen, keinen weiteren Stein draufsetzen. Die Gefühle sind zu groß, zu stark. Ich schließe sie in ein Glas, um die Menge zu verteilen. Doch Bodenlosigkeit hat auf den ersten Blick keine Grenzen. Die Gefühle sind zu blass, zu klein. Ich bilde mir doch eh alles nur ein. Fröhlich summend wartet sie an der Tür. Die kleinen Kinderhände halten fest entschlossen ein abgewetztes Bilderbuch. Ein Räuspern, doch die eisenbehangene Tür bleibt verschlossen. Stolz, die Hände mit dem Buch vor der Brust verschränkend, schleicht sie behutsam auf Zehenspitzen zum Schlüsselloch. Sie will die Geschichte mit den Drachen und Rittern hören, mit Wäldern und blauen Pferden am Himmel. Wenn sie daran denkt, ist das Haus nicht mehr so groß und alt und leer und kalt. Eine. Sie ist die eine, die immer schweigt. Immer schweigt, immer schweigt und immer schreibt. Oh, immer schreibt und schweigt. Zweite. Sie ist die eine, die sich traut, die sich traut, die sich traut. Sie druckt ihre Texte aus. Die Furcht ist groß, sie fasst ein Herz, tut es für sich und tritt ins Rampenlicht. Sie spricht, weil es ihr wichtig ist. Sie ist die eine, die sich traut, die sich traut. Sie geht aus sich heraus und sagt: Ich bin hier. Ich habe nichts zu sagen. Hier stehe ich im Scheinwerferlicht und ich habe nichts zu sagen. Ich könnte erzählen von Cyborgs und Elfen, eine lustige Pointe über den Alltag oder über Absurdität, Trauer und Grausamkeit. Doch ich habe nichts zu sagen. Worte sind nur ein Echo unserer eigenen Welt. Ich habe nichts zu sagen, was zutiefst berührend ist. Keine große Erkenntnis, keine lustige Anekdote. Unbedeutsam. Oh.
So freundlich wie möglich weggeschubst, wenn das Zeitlimit von 6 Minuten überzogen wird.
Radio Z präsentiert. Am Dienstag, den 7. November um 20 Uhr im Casablanca. Als Abschlussfilm der Filmreihe Unter Strom, elektronische Musik im Kino. Raving Iran. Anush und Arash sind Mitte 20 und leben in Teheran. Als DJs sind sie Helden der illegalen Techno-Szene der Stadt. Unter ihrem Bandnamen Blade & Beard organisieren sie Konzerte mitten in der Wüste, leben jedoch in der Gefahr, von den Behörden gefasst zu werden. Überraschend werden sie eines Tages zur größten Techno-Party der Welt, der Street Parade in Zürich, eingeladen. Nach dem Film gibt es ein Gespräch mit dem iranischen Musiker Behrous Mousavi, Mitglied der Elektronikband Langtunes und jahrelang im Teheraner Untergrund aktiv. Raving Iran. Am 7. November um 20 Uhr im Casablanca. präsentiert von Radio Z.
Erster Starter im Finale ist Erik Strubel aus Nürnberg. Ja, zweiter Starter oder Starterin im Finale Markus Rix, der Titelverteidiger. Zwei Starter haben wir noch. Dritte Starterin Aurelia Scheuring für Schweinfurt. Großen Applaus, wir können ein bisschen klatschen, atmosphärisch. Und ganz zum Schluss Justus Lamm, der für Würzburg startet. Es geht ins Finale. Wir brauchen noch Konzentration für vier PoetInnen. Und der erste Starter kommt aus Nürnberg, klatscht ihn mit einem 10-Punkte-Applaus.
Mindestens.
Ans Mikrofon. Hier ist Erik Strubel.
Also erstmal cool, nach langer Zeit wieder hier zu stehen. Mein ganzes Leben lang höre ich diese eine Frage. Von jedem, den ich kenne und kannte, von jedem Onkel, jeder Tante, jeder gottverdammte Fremde und Verwandte stellt mir diese Frage. Diese eine Frage. Was willst du später für einen Beruf? Ich wünschte, ich würde es wissen. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich will das machen, was mein Vater macht. Ja, aber das wäre gelungen. Ich weiß nicht, was für einen Beruf ich will. Ich weiß wirklich nicht, was ich mal machen will. Ich weiß nur, ich will glücklich sein. Doch was müsste sein, dass es so ist? Kein SOS kann mir helfen. Ich kann dieses Wissen nicht tanken, wie es bei es so ist. Ich will glücklich sein, also mal schauen, wer auf der Welt so glücklich ist. Die Charts sagen, dass Geldmarken mich zum Ziel tragen. Im Social Media haben die ein Grinsen im Gesicht, die ein Porsche vor der Suite parken. Wie war das nochmal? More money, more problems oder more money, no problems? Es scheint, als ob Geld die meisten glücklich macht. Bedeutet das, ich brauche mal viel Geld, neben der Villa ein eigenes Spielfeld, den Mantel aus echtem Tierfell? Brauche ich fürs Glück den ganzen Kuchen oder reicht dafür ein Viertel? Macht mich glücklich eine heiße Frau mit einem geilen Arsch und fetten falschen Titten, bei der ich Schicksal nicht brauche? Bei der ich mit der Kreditkarte ihre Liebe zahle? Oder macht die Frau glücklich, der, wenn wir das Geld für die Miete nicht haben, der Rücksitz taugt? Ich höre mein Herz schreien und es schreit laut, dass ich fürs Glücklichsein kein Geld brauche. Ja, kein Herz. voll Sinn, okay. Doch was könnte ich dann machen, was mich in Zukunft glücklich macht? Was macht mich eigentlich zurzeit glücklich? Texte schreiben, mit Friends die Zeit vertreiben und dann philosophischen Rätseln den Kopf zerreiben. Ja, davon kann man schwer leben. Und meine Eltern, die freuen sich sicher auch nicht, das zu hören. Arbeiten in der Philosophie oder mit Strophen, die ich schrieb, mein Geld verdienen? Ja, das ist dann doch eher unwahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, als unterteile ich zwischen Leben im Wildstyle mit Kohlezellen und glücklicher Freizeit, aber mit bloßen Händen. Auf der Jagd nach Beute wie ein T-Rex oder Relax in Key West. Erinnere ich mich mal, wie wir D-Tracks mit Siegesminen schrieben? Oder werde ich auch später schwarze Farbe auf eine weiße Tafel schmieren? Ich weiß es nicht, also speichere ich die Zeit zu Zeit wie Siemens. Ich bin on the run wie Forrest Gump, doch es wählen die Wegweiser. Geh weiter, geb Feier, doch seh leider nicht, wo das hier endet. Ich glaube, vielen geht's wie mir. Ich glaube, viele wissen nicht, wo sie sich einmal sehen. Ist auch ziemlich schwer. Es gibt viele Faktoren, die dich an deinen Platzort nennen. Es gibt viele in der Dauerschleife, deren Powerleiste niedrig ist, weil sie in einem scheiß, kack, langweiligen Job verweilen. Mach Geld nicht zu der größten Macht. Finde das, was zu dir passt. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich machen will, aber weiß dafür, was ich nicht machen will. Vielen Dank.
Für Nürnberg auf der Bühne, Erik Strubel.
Mit diesem Applaus gehen wir nahtlos über. Ihr wolltet auch ihn hier im Finale haben, den Titelverteidiger. Hier ist er, donnert weiter mit 10 Punkten Applaus, Markus Rix.
Dankeschön. Ich habe jetzt übrigens die ultimative Antwort darauf, wenn mir einer hinten dicht auffährt. Und zwar hätte es nicht so, wir sind hier nicht in Sachsen. Der braucht ein bisschen. Nein, mein Text heißt Für Lilly oder Sommerregen.
Leiser Sommerregen fällt auf mich nieder, vom Gefühl her tagtäglich, jeden Tag immer wieder. Und ich weiß nicht, wohin mit meinen Gefühlen, also schreibe ich sie hier jetzt ganz einfach nieder. Ich weiß nicht, was soll das bedeuten, dass ich so traurig bin, ein... Ach nein. Nein, man darf nicht traurig sein, man darf keine Gefühle mehr zeigen, denn wer Gefühle zeigt, wird abgestempelt. Links liegen gelassen und von der Härte des Lebens eiskalt angerempelt. Wer Gefühle zeigt, der gilt auf dem freien Markt als chancenlos. Du giltst als Schlaffi oder Loser und das Leben ja dein Leben. Es stellt dich bloß vor all den Leuten und die lachen über deine Gefühle. Du darfst es nicht, du darfst nicht traurig sein, doch ich sag dazu nein, ich will aber traurig sein. Ich will den Leuten zeigen, dass eben nicht alles gut ist. Es ist eben nicht alles fein, denn ich hab dich verloren. Den Kampf um dich nicht gewonnen und jetzt bist du wie Schokolade in der Sommersonne zerronnen. Da war er wieder. Der Sommer und die Sommersonne und dann kommt er wieder. Der Sommerregen, das alles lässt mich traurig sein, das alles nur deinetwegen, doch... Okay, gut, von mir aus hast du ihn. Meinen Segen für diese Zukunft, die du in Anbetracht des harten Lebens alleine bestehen musst. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Genau wie ich. Ohne dich. Ich hab dir vertraut, du hast mir vertraut. Ich hab dir alles erzählt, du hast mir alles erzählt. Ich wollte unbedingt, dass du bleibst und du? Nichts ist mehr da von dir. Was bleibt? Du lässt mich allein, bin den Gefahren des tagtäglichen Alltags ausgesetzt und du? Du lässt mich traurig sein. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, um wen geht es hier. Aber nein, in diesem Text von mir geht es auch um das Glück. Diesen vierblättrigen grünen Teufel des elenden Lebens. Es ist nicht mehr hier, nicht mehr in meiner Welt, weil eben nichts mehr da ist, was es noch bei mir hält. Dabei war es so schön geboren wie eine Blume auf der Wiese. Doch so hässlich und brutal ist es gestorben, denn genau so hast du mich verlassen, du verlogenes Pack. Ich hab das Warten, oh, das Warten, das hab ich so satt, dieses Warten. Ich lasse es einfach sein, das hat sowieso keinen Sinn, denn ich weiß ja schon, warum ich traurig bin, denn genau jetzt, in dem Moment, da sehe ich dich. Da vorne mit deinem neuen Typen, doch, wow, was ist das, der sieht ja genauso aus wie ich. Wow, mit mir ging es nicht und jetzt hast du ihn, der doch genauso ist wie ich. Was hat er und was habe ich nicht? Ist er besser im Bett, hat er mehr Geld als ich? Weil irgendwie sowas muss es ja sein, aber was es auch ist, ist es mir egal, denn so gut wie ich dich kenne, kennt er dich ganz gewiss noch nicht und, was? Doch, das tut er? Verdammt, dann ist auch er ausgespielt. Mein letzter Trumpf im Kampf um dich. Dann lasse ich dich halt gehen und schau dir hinterher, wie du immer weitergehst und mich wie ein Wrack nicht geglückter Beziehung am Wegesrand links liegen lässt. Dann ist es halt das Einzige, was bleibt. Das Warten. Das Warten auf das nächste Mal. Das Warten darauf, dass du wie ein heiliger Gral immer weitergereicht wirst und wieder ankommst bei mir. Und mein, ja eigentlich verbotenes, traurig sein ein Ende hat. Und jetzt zum Schluss, da bleibt mir nur noch eines zu sagen. Es ist es immer wert, diesen einen Schritt zu wagen und ja zu den Gefühlen zu sagen. Ja zu mega happy, super funny, richtig crazy. Aber auch ja zu niederschmetternder Trauer. Nichts mit super mega flower power, richtig traurig oder einfach nur stinksauer. Macht es einfach und erzählt, wie es euch geht. Weil wenn ihr die Chance habt, eure Gefühle anzusprechen, dieses Gefühlschweigen endlich zu brechen, ist es irgendwann zu spät. Und jetzt? Jetzt sehe ich dich wieder da vorne mit deinem neuen Typen. Du willst gerade deinen Arm um seine Schulter legen, doch... Wow. Was ist das? Ich spüre deine Hand auf meiner Schulter, an meinem Nacken deinen Arm und an meinem Ohr deinen Atem. Wohlig und irgendwie warm, doch hey, wie kann das sein? Vor allem, was ist mit dir? Ich sehe dich da vorne, doch spüre ich dich eindeutig neben mir und dann... Dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Das da vorne, das waren die ganze Zeit wir zwei. Es ist wie ein Spiegel unserer Zukunft, aber was es auch ist oder was es war, es ist mir egal, denn mein Glück ist ja da. Und alles andere, das interessiert mich nicht, denn ich hab ja dich. Dankeschön.
Der Titelverteidiger Markus Rix.
Und das Los wollte es, dass die beiden, die punktgleich waren, hintereinander kommen. Donnert sie bitte auf die Bühne mit einem 10-Punkte-Applaus. Hier ist Aurelia Scheuring.
Zwei Idealisten. Vielleicht war es einfach ein Gefühl, dieses Etwas, was uns verband, das dafür sorgte, dass damals im Menschengewühl der eine die andere fand. Dass wir beide immer glaubten, es reiche. nicht nur zu wissen, wer uns braucht, und glaubten das nicht nur durch weiche Methoden, durch Worte leise gehaucht, Schritte entstehen und Winde, die wehen, und dass es nicht ohne Menschen geht und dass man's mit klaren Worten besser versteht. Es war uns beiden bald klar, dass wir was unternehmen wollten, weg von hier. Und dann gingen wir also zusammen und tauschten uns aus und machten Pläne. Und wir sahen, es gab so viele wie wir oder im Hintergrund. Wir sahen ihre Pläne, waren gebannt, denn sie standen längst nicht mehr am Rand. Was sie sagten, schien uns durchdacht. Sie wagten die Nächte durchgemacht. So kam es, dass wir jetzt zu zweit ratlos standen vor dem Fragezeichen der Zukunft. Wir wollten beide noch weit, doch voneinander mussten wir weichen. Schwer zu sagen, was geschehen wird, doch an Ideen mangelt es uns nicht. Dass wir nun auseinandergehen, liegt daran, dass wir uns im Weg gestanden haben mit Ideen, die reg die Welt von Namen befreien wollten. Die schon lang in unseren Köpfen schwirren, jedoch nie was bewirken, sich nur verirren in einer Welt, die so viel ist, nur nicht radikal, die für uns der falsche Ort ist, so roh und niemals ideal. Wir waren also getrennt, und doch könnte es sein, dass wir uns wieder treffen am Rand von einem Loch, irgendwo ganz weit weg von hier. Ja, und dann, denke ich, haben wir festgestellt, dass unsere Ideen viele teilen. Doch sie können die Welt nicht heilen, denn auch sie streben oft nur nach Macht und Geld. Und es gibt nicht das absolute Problem, also ist die ideale Lösung nicht für unsere Menschheit die gute. Revolution hat oft ein grausames Gesicht. Und dann bin ich sicherlich am Ende, bin müde und enttäuscht von unserer Mission, und dann nimmst du vielleicht meine Hände und sagst mit sanftem Ton: Hör zu, ich glaube noch immer, dass es wichtig ist, was wir tun, und ich glaube, es wäre noch viel schlimmer ohne Menschen, die nicht ruhen. Och, hey, wir brauchen nicht das perfekte System, das Rezept, um alle zu retten. Weltrettung ist eben nicht so bequem, wie es viele gerne hätten. Und dann fällt mir sicher wieder auf, warum ich das tue, und ich nehme es in Kauf, und ich sage im gleichen Ton: Ein bisschen verrückt sind wir schon. Dankeschön.
Ja, hallo, ich bin die Aurelia Scheuring und ich bin heute für Schweinfurt angetreten.
Ist nicht dein erster Frankenslam, sondern dein zweiter, der U20 Frankenslam. Wie ist es beim zweiten Mal?
Also, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht einen Unterschied gemacht hat. Ich wusste jetzt vielleicht, wie es so ein bisschen ist. Und das halt, vor allem wusste ich, dass es cool ist, weil man viele Leute trifft und viele schöne Texte hört. Aber ich denke, aufgeregt war ich genauso. Also, ich war wieder ziemlich aufgeregt.
Du konntest natürlich jetzt in der Zeit schon ganz viel Slam-Erfahrung sammeln, auch an deinen Texten arbeiten und hast dich weiterentwickelt. Was hat sich denn für dich in dieser Zeit getan, seit dem letzten Frankenslam?
Also vor allem haben sich natürlich die Themen geändert, also es kommen immer wieder neue Themen dazu. Ich habe jetzt angefangen, so ein kleines Notizbuch zu schreiben, wo ich dann immer aufschreibe, was mich beschäftigt und worüber ich meinen Text schreiben könnte. Und es ist auch so, immer wenn ich alte Texte von mir lese, dann merke ich schon, dass ich einfach das Schreiben ein bisschen verändere. Also immer kommt vielleicht noch ein neuer Stil dazu. Es bleibt natürlich im Prinzip immer so ein bisschen das Gleiche, also ich dichte immer und es klingt vielleicht auch immer ein bisschen ähnlich vom Vortrag. Aber natürlich, vor allem ich denke beim Vortrag, hat sich einiges geändert, weil ich dann auch darauf achte, dass ich jetzt das besser vortrage als vielleicht am Anfang.
Kannst du kurz so zwischendurch noch erzählen, für wen du angetreten bist und über deinen Heimatslam ein bisschen was?
Also ich bin für Schweinfurt angetreten und da bin ich jetzt seit 4 Jahren dabei, bin eigentlich immer in Schweinfurt aufgetreten und jetzt kaum woanders, auch bei ein paar Sonderveranstaltungen in Schweinfurt, und da gibt es eben immer zweimal im Jahr einen U20-Slam, den gibt es auch schon sehr lange, ich glaube, das ist der älteste U20-Slam überhaupt, und da bin ich immer sehr gern dabei, vor allem, weil es eben da immer vorher Workshops gibt, bei denen man auch sehr gute Tipps bekommt, hat dann wirklich 2 Tage Zeit, meistens habe ich sogar die Texte in diesen 2 Tagen geschrieben und dann eben noch überarbeitet mit den anderen zusammen. Das ist wirklich immer sehr schön.
Wenn du dir Themen aussuchst, was beeinflusst dich dabei?
Also es ist einfach meistens so, dass ich so drüber nachdenke, was mich so beschäftigt in letzter Zeit, was ich mir zum Beispiel auch aufgeschrieben habe, und dann treibe ich manchmal so drauf los. Manchmal entwickelt sich auch in eine ganz andere Richtung, so wie es bei dem Text jetzt war, dass ich jetzt einfach so ein bisschen drauf losgetrieben habe und dann hat sich das so entwickelt. Und so entwickeln sich eigentlich dann meine Themen.
Sorry, machst du das Interview?
Ja, ja, ja.
Mach doch. Also brauchst du noch?
Alles klar.
Sorry.
Ja.
Ja, das hatte ich nicht verstanden. Okay. Würdest du anderen Leuten Tipps geben oder hast du ein paar Tipps für andere Leute, die vielleicht sich noch nicht sicher bin, ich aussagen, Mensch, ich bin auch noch so jung, soll ich überhaupt mit meinen Texten auf die Bühne etc.?
Also ich denke, ein guter Tipp sind auf jeden Fall immer die Workshops, wenn man die Möglichkeit hat, weil man da wirklich mit anderen Leuten zusammen ist, die ja die gleichen Hobbys haben sozusagen und auch mit natürlich erfahrenen Workshop-Leitern, die einem wirklich gute Tipps geben können. Und ich denke, es ist einfach sehr wichtig, sich erstmal zu trauen, auf die Bühne zu gehen. Ich war damals auch erst 11 Jahre alt und habe gar nicht gewusst, ob ich da überhaupt auftreten soll. Aber es war einfach ein schönes Erlebnis und man ist natürlich jedes Mal vorher wieder aufgeregt, aber es ist einfach so schön, auch mit der Gemeinschaft, mit den anderen, dass man sich auch immer für die anderen freut und dass auch gar nicht so viel Konkurrenz da ist. Das heißt, wenn jemand sich dafür interessiert, ist es auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, die man ausprobieren sollte.
Wo geht's für dich hin in Sachen Poetry Slam?
Also, jetzt erstmal ins Finale und dann schauen wir mal weiter. Ja, also ich werde halt natürlich wieder in Schweinfurt jetzt im Januar bei der Vorrunde und im Mai dann beim Finale mitmachen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht schaue ich mich mal um, ob ich mal in eine andere Stadt auftrete. Und dann bis dahin habe ich ja noch ein bisschen Zeit, also bis ich über 20 bin. Das heißt, ja, vielleicht kann ich ja noch ein paar andere Erfahrungen sammeln.
Hast du in dem Jahr auch spannende Poetry-Slammerinnen und Slammer getroffen, die jetzt Ü20 sind? Gab es da welche, die du besonders toll fandest?
Also ich war jetzt noch gar nicht auf so vielen Veranstaltungen. Mir fällt es immer ganz schwer zu sagen, weil ich einerseits mich immer nicht so genau an die Namen und so erinnere, aber es ist auch grundsätzlich so, sogar bei dem Slam heute, dass ich eigentlich bei jedem oder bei den allermeisten Texten immer so ganz, ganz gebannt bin und denke, ja, das ist schon ein neues Vorbild für mich und es muss jetzt gar nicht mehr unbedingt Ü20 sein.
Kann man dich oder deine Texte schon im Internet finden?
Nein, eigentlich nicht. Also, in die Richtung habe ich eigentlich bis jetzt gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob da mal irgendwann was kommt. Aber ich schaue ganz gerne so selber meine Textsammlung durch und ich habe auch, manche habe ich abgetippt, weil es eben auch besser ist zum Ablesen, aber manche habe ich noch nicht abgetippt. Das wäre erstmal das nächste Projekt, dass ich erstmal alle gesammelt habe und dass auch nichts verloren geht.
Die letzten Finalisten hier auf die Bühne zu bitten. Bitte 10 Punkte Applaus Minimum für Justus Lamm.
Wie ihr euch denken könnt, gehe ich noch in die Schule, leider, ja. Und da habe ich mich mal in meiner Klasse umgeguckt und Folgendes, ja, geschrieben. Auf den ersten Blick erscheinen sie wie eine große, graue Masse mit Angebern und Musterschülern, eine 0815-Klasse. Doch in der Pause kannst du sehen, wenn alle schön beisammen sind, dass manche Kinder abseits stehen, dass manche nicht willkommen sind. In der einen Ecke dort steht ein Junge, sein Gang ist schlaksig, seine Haltung gebückt. Man versteht ihn nicht, weil seine Zunge nicht das in Worte fassen kann, was ihn bedrückt. Seine Aussprache nicht wirklich gut und das ist ein Gespött für die anderen. Doch ihm zu helfen hat keiner den Mut, man will ja nicht selber im Mobbingkreis landen. Gut sind seine Noten auch nicht, seine Klassenkameraden lachen, was er nicht versteht. Und so lacht er mit ihnen über sich, wo anderen das Lachen schon längst vergeht. Für die Coolen ist er ein leichtes Ziel, weil er selber das alles gar nicht kapiert. Drum wehrt er sich kaum und wenn, dann nicht viel, da alles für ihn nicht ernst gemeint wirkt. Doch wenn du einmal die Scheu überwindest und nicht auf die anderen der Gruppe achtest und mit den richtigen Worten Vertrauen zu ihm findest, das Herz des Jungen, dann lacht es. Die Klassenbeste, ein Mädchen, das nur wenig spricht, hat wieder eine 1 in Geografie. Doch gelobt wird sie von den Eltern nicht, denn ganz nüchtern sind die beiden nie. Und in Sport trägt sie nur lange Oberteile, weil sie nicht will, dass jemand die blauen Flecken zählt. Und mit Büchern vergräbt sie sich für eine Weile in einer heilen, bunten, falschen Welt. Ihr Hobby, fragt man, ihr Hobby ist Lesen. Ein anderes Hobby, das hat sie nicht. Sie wäre ja schon immer gern in Vereinen gewesen, doch ihre Eltern erlauben ihr das nicht. Das Mädchen will keinem davon erzählen und alle Fragen wehrt sie ab. Und sie entschließt sich, Distanz zu wählen, damit niemand erfährt, was sie heimlich so plagt. Ein anderes Kind ist neidisch auf die Noten, erfindet Gerüchte, kriegt von den anderen Beachtung. Sie halten Verschlossenheit für Eitelkeit, Schüchternheit ist ein Punkt für Verachtung. Und ganz plötzlich ist das schlaue Mädchen alleine. Dabei hat sie sich doch immer auf die Freunde gestützt, hat am Wochenende bei diesen übernachtet und war so vor den Schlägen der Eltern geschützt. Und am Montag ist das Mädchen krank. Doch in Wirklichkeit fiel sie die Treppe herab. In der Schule interessiert das niemand, denn die Freunde wendeten sich schon lang von ihr ab. Doch wenn du einmal die Scheu überwindest und nicht auf die anderen der Gruppe achtest und vorsichtig Vertrauen zu ihr findest, das Herz des Mädchens, dann lacht es. Ein anderes Mädchen. Es kam erst zum Halbjahr, denkt, sie wäre cool, weil sie schon Shisha geraucht hat. Sie lebt im Kinderheim, seit sie 8 war, hängt mit älteren Jungs und mit Alkohol ab. Und als die Klasse in Kunst etwas malt, krempelt sie die Ärmel hoch und so kann jeder sehen. Ihr ganzer Arm ist frisch vernarbt, rote Striche, die vom Handgelenk bis zum Oberarm gehen. Doch es macht ihr nichts aus, dass die anderen wissen, dass sie mit sich selbst nicht zufrieden ist. Im Gegenteil, sie lässt alle sehen, dass sie sich für gewöhnlich ritzt. Denn dadurch bekommt sie Aufmerksamkeit, in welcher sie voller Genuss geradezu badet. Es ist ihr Mittel gegen die Einsamkeit, was ihr aber weniger nützt als schadet. Und die meisten der Klasse wenden sich schließlich ab, weil für sie ist das Mädchen nur so ein Assi-Kind. Und die erhoffte Aufmerksamkeit lässt spürbar nach, bis dem Mädchen keine Freunde mehr geblieben sind. Doch wenn du einmal die Scheu überwindest und nicht auf das Gerede der anderen achtest und mit den richtigen Worten Vertrauen zu ihr findest, das Herz des Mädchens, dann lacht es. Ein anderes Kind, ein Junge, ein Außenseiter, obwohl das auf den ersten Blick doch gar nicht sein kann. Denn beim Quatschmachen ist er ein Spitzenreiter und auch in den Pausen gibt er den Ton an. Doch in manchen Fächern, wenn die anderen nicht dabei sind, dann wird der Junge auf einmal ganz still. Dann verhält er sich wie ein normales Kind und man sieht, dass das ist, was er eigentlich will. Denn dann kann er lernen, dann darf er aufpassen, er ist müde vom Coolsein, will sein wahres Ich leben. Dann muss er nicht immer den Klassenclown machen, dann darf er seinem wahren Ich Spielraum geben. Er fällt aber immer in die alte Rolle zurück, denn in der Schule ist er nie allein. Sein wahres Ich wird krampfhaft unterdrückt, doch nach der Schulzeit interessiert er keinen. Denn er ist gut zum Quatschmachen, aber das war's dann auch. Er ist niemand, mit dem man Geheimnisse teilt. Er wiegt trotzdem einen guten für 5 falsche Freunde auf. Sein wahres Gesicht ist das, was hinter der Maske bleibt. Doch wenn du einmal die Scheu überwindest und nicht auf die anderen der Gruppe achtest, wenn du den Jungen alleine vorfindest, siehst du die Maske fallen und sein Herz, dann lacht es. Und so bleiben diese 4 Kinder verlassen, weil Freunde blieben ihnen verwehrt. Schließlich beginnen sie alle zu hassen, weil ihre Zukunft ist ihnen schon lange versperrt. Also lass uns zusammen die Scheu überwinden, lass uns offen sein, wo sich andere verschließen. Lass uns den Weg zu anderen finden und mit ihnen zusammen das Leben genießen. Dankeschön.
Für Würzburg, Justus Lamm.
Radio Z präsentiert am Freitag, den 10. November um 19.30 Uhr im Mutz Club. Die Straßenkreuzer CD-Release. Der Straßenkreuzer e.V. hat wieder kompiliert. In 2017 erscheint die weltweit einzige CD einer Straßenzeitung bereits zum 16. Mal. Der Sampler geht wieder bunt durch alle Genres und schafft einen Überblick über die regionale Musikszene. Beim Benefiz-Release-Konzert im Mutzclub spielen live Fabian Scheuerlein, Halo Royd, Mother Foxy und die neue Wortordnung. Mehr zum Straßenkreuzer auf straßenkreuzer.info. Die Straßenkreuzer CD-Release am Freitag, den 10. November um 19.30 Uhr im Mutzclub. Präsentiert von Radio Z.
Ich hab gedacht, ist schon okay.
Lesen wir nochmal alle Poeten, Poetinnen vor, die heute aufgetreten sind. Und die dürfen hier auf die Bühne nochmal kommen, sich hinter uns aufstellen. Wichtig, die Leinwand ist heilig, nicht die Leinwand berühren. Ihr dürft sie anschauen und schön finden, aber kommt so ein bisschen hier. Und ihr dürft alle nochmal applaudieren für die Poeten, Poetinnen, die uns diesen wunderschönen Nachmittag gestaltet haben. Einen großen Applaus für Marie Kopp,
Erik Strubel,
Kai Schütz,
Nadja Ben Ali,
Markus Rix,
Justus Lamm,
Aurelia Scheuring,
Hanna Konradi,
Jana von Elk
und Lenny Renz.
So, das sind quasi die Nachwuchshoffnungen der Literatur.
Und wer jetzt den Preis bester fränkischer U20 Poetry Slammer oder Slammerin bekommt, entscheidet die folgende Jurywertung bei 1, 2, 3 Wertungen nach oben. Und wir starten mit einer 10. Gehen ein bisschen runter auf die 9, aber das macht gar nichts. Wir haben eine 10, dann gehen wir wieder runter auf die 8, Stückchen hoch auf die 9 und dann eine 10 und noch eine 10 und wir haben Punkte. Wir haben Punkte. Einen großen Applaus schon mal für den Poeten und nicht für die Wertung. Okay, wir haben ein Ergebnis. Manfred hat gesagt, er liest es vor.
Auf Platz 4 im Finale landet mit 40 Punkten. Applaus bitte für ihn, Erik Strubel. Gefolgt mit, als hätte die Jury gezählt, 41 Punkte für Aurelia Scheuring. Jetzt wird es natürlich spannend. 2 Punkte mehr, 43 Punkte gingen für Markus Rix. Und damit begrüßen wir mit 48 Punkten den U20 Frankenslam Champion hier in Würzburg, Justus Lamm. Während Pauline hier die Präsente an alle verteilt. Ganz genau. Da darf man, glaube ich, eine kleine oder zwei kleine Anekdoten nun verraten. Im Wettbewerb hätten wir das ja niemals getan. Zum Beispiel, richtig, dass Justus, du erklärst das am besten.
Ja, die Sache ist so, Justus wusste seit heute Nachmittag um 2, dass er heute hier antritt. Ja? Also der Sieger. Das muss man ja auch sagen. Es hat folgenden Grund, ihr habt schon gehört, die Grippewelle schlägt um sich und unsere eigentliche Starterin ist einfach an Grippe erkrankt. Und dann haben wir gesagt, Justus, wie sieht's aus? Und er hat gesagt, ich kann, kein Problem. Und ja, jetzt ist er unser Sieger. Ein großer Applaus für Justus Lamm.
Ja, und das Schöne ist, Justus ist ja schon seit 4 Jahren ungefähr bei uns in Workshops, hat eine Pause gemacht. Also Pauline und ich geben auch Workshops zusammen in Schweinfurt eben. Und ja, dieses Jahr ist er zurückgekehrt und das wird etwas fulminant, Justus, denn er hat schon die Städtebattle in Schweinfurt, die wir anlässlich zum Jubiläum veranstaltet haben, gewonnen. Es ist wirklich, jawohl, dieses Jahr auf jeden Fall. Und bei der Nacht der Kultur, das war auch toll, hat er seine erste Solo-Show 30 Minuten gemacht. Das hier ist heute aber, glaube ich, die Krönung für Justus und ich denke, für ihn, aber auch für alle anderen diesen wunderbaren Abend mit ihren Texten, Nachmittag normalerweise abends gestaltet haben, sollte nochmal der Applaus rausgehen.
Ein Applaus auch für euch, liebes Publikum, die ihr die letzten 2,5 Stunden so wunderschön mit uns hier die Poesie gefeiert habt. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Wer Lehrerin ist oder Schülerin ist, wir haben Fördergelder für Workshops, es gibt Wirrwarr, es gibt den U20 Poetry Slam im Kairos. Einen schönen Nachmittag, Abend. Applaus nochmal für euch.
U20 Frankenslam vorbei, glücklich?
Glücklich und erschöpft und ein würdiger Sieger, den wir da gefunden haben, der auch noch für Würzburg gestartet ist.
Kannst du ein bisschen was zum U20 Slam in Würzburg erzählen? Wie ist der überhaupt nach Würzburg gekommen und gibt es außerhalb des Frankenslams auch noch U20 Poetry Slam hier?
Als ich vor ein bisschen mehr als 4 Jahren nach Würzburg gezogen bin, habe ich beschlossen, wir brauchen Nachwuchs beim Poetry Slam. Ich mache ja schon seit Jahren Poetry Slam und habe gemerkt, hier gibt es keine Nachwuchsszene und habe das dann ins Leben gerufen. Am Anfang immer an den Zellerauer Kulturtagen, in verschiedenen Locations, umsonst und draußen. Und jetzt gibt es auch regelmäßig im Kairo in Würzburg. 1. Dezember ist der nächste Termin.
Und du bist natürlich nicht isoliert hier in Würzburg, sondern du arbeitest auch mit vielen anderen Städten und Leuten zusammen.
Genau, wir sind regional vernetzt. Also regional meine ich Franken, weil das sind ja alles noch Jugendliche, die auch teilweise Schule haben und minderjährig sind. Und deswegen wollen wir die jetzt nicht noch nach Berlin verlotsen oder so. Aber wir sind im Franken vernetzt und da gibt es auch dann Partnerschaften. Mal fahren alle gemeinsam nach Schweinfurt, mal nach Erlangen, mal nach Würzburg.
Wo geht's mit dem U20 Frankenslam als nächstes hin? Die letzten Male war er ja immer in Nürnberg, jetzt ist er mal in Würzburg.
Nächstes Jahr soll er in Schweinfurt stattfinden. Da sind gerade die Planungen dabei.
Radio Z. Hallo, Sie hören Radio Z. Böse Zungen behaupten, einige unserer Moderatorinnen und Moderatoren würden manchmal stottern.
Ja.
Wir hätten Schwierigkeiten mit der Technik.
Huch, was ist da passiert?
Oder es gäbe oftmals Sendelöcher. Ich bitte Sie, seien Sie nicht so kleinlich. Radio Z ist das einzige freie Radio in ganz Bayern. Ohne Werbung, ohne Charts und ohne formatierte Informationen. Radio Z bringt politische Berichterstattung mit Hintergrund und Biss, informiert über kulturelle Ereignisse jenseits der Kassetten und spielt eure Lieblingsmusik von 8XX bis Zosch. Hello, you listener. Werdet Mitglied bei Radio Z. Anrufen unter 0911 45 0060 oder geht auf www.radio-z.net.
Also ich bin der Justus Lamm und ich werde ungefähr in einem Monat 14. Und ich komme aus Schweinfurt, aber trete für Würzburg hier an. Und ich habe beim Verein Wortartikulation mit Poetry Slams angefangen.
Was ist das für ein Verein?
Also der Verein organisiert immer Workshops in Schweinfurt, die sind zweitägig. Und da kriegt man Ideen und Unterstützung zum Texteschreiben.
Was war dein erster Text?
Mein erster Text hieß Baue deine Welt. Und es ging darüber, dass man mit seiner eigenen Welt, also mit der Welt hier, nicht zufrieden ist.
Hast du schon so ein ganzes Repertoire an Texten oder?
Also ich habe so an die 5 Texte und das sind jetzt so die Texte, die ich im Laufe der Jahre geschrieben habe und ja, darauf greife ich auch manchmal auch zurück.
Du hast heute ins Finale geschafft mit deinem Text. Es ging um das Thema ja, Freundschaft und Abschiebung, aber auch um Zivilcourage. Hast du so eine Situation schon selber mal erlebt, wie du sie im Text hattest?
Also der ganze Text ist ja eine wahre Begebenheit. Also alles, was ich gesagt habe, das ist auch wirklich so passiert. Und es war wirklich so, dass dieser Verein, in dem der Junge Kickboxen gelernt hat, einen Brief an die Behörden geschrieben hat und Unterschriften gesammelt hat, dass der Junge da bleiben darf. Aber wie gesagt, die Regeln sind da ziemlich strikt und auch bei sowas gibt es da keine Rücksicht auf die Menschen.
Wo wird es textmäßig hingehen? Hast du schon Ideen für neue Texte oder Geschichten?
Also ich habe grundsätzlich schon ein paar Ideen. Ich muss mal gucken, ob ich die verarbeiten kann. Und ja. Also ich bin riesig begeistert, dass ich gewonnen habe. Also ich habe das überhaupt nicht erwartet, weil ich eigentlich gar nicht eingeplant war, als Aufzutretender und nur jemanden vertrete.
Seit wann wusstest du, dass du mitmachst?
Also eigentlich sollte ich als Feature Poet, das heißt als Einleitung ohne Wertung mitmachen. Das heißt, ich war eigentlich gar nicht im Rennen. Und dann um 2 Uhr wurde mir gesagt, Justus, willst du nicht doch jemanden vertreten, weil sie krank geworden ist? Und dann habe ich gedacht, ja, kann ich machen. Ja, also es war eigentlich nur Glück, dass ich gewonnen habe. Also ich denke nochmal, dass es ein größerer Antrieb nochmal darstellt, weil ich denke, das ist nochmal ein cooles Feeling jetzt einfach nach dem Auftritt.
Das waren 120 Minuten U20 Frankenslam in Lost and Found in der November-Ausgabe. Ich hoffe, ihr habt die Texte der Poetinnen und Poeten genossen. Nachhören könnt ihr sie eine Woche lang in der Radio Z Mediathek unter www.radio-z.net. Mehr Informationen zu Poetry Slams in Franken findet ihr unter www.frankenslam.de. Das war's mit der November-Ausgabe von Lost and Found. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, in der Nacht von Mittwoch, den 6. auf Donnerstag, den 7. Dezember. Ich verabschiede mich und wünsche eine angenehme Nacht. Am Mikrofon und Technik, Chris.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12, 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 45 00 60. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendungen hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.